Ja, hallo lieber Edgar, hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Interview mit Edgar. Hallo.
Hallo Devaseltu, danke für
Hallo.
dieses Interview. Freue mich drauf,
Ja,
die
ich
Gelegenheit,
auch.
mich dir zu begegnen und auszutauschen.
Ja,
Schön. Und
wir
hallo
haben.
liebe Zuschauer in der Zukunft.
Ja, sind jetzt irgendwie schon dabei. Ne?
Genau, die holen wir jetzt schon aus der Zukunft hierher.
Ja. Du, dabei wollen wir über die Vergangenheit sprechen.
Ja.
Kompliziert.
Jetzt holen wir die Vergangenheit auch hierher. Dann
Ja.
ist beides wieder im jetzigen Moment. Ne? Das geschieht eh
Ja.
jetzt.
Wir haben nämlich zur Abwechslung mal ein Thema, und zwar deine Asienreisen, die ja schon ein bisschen zurückliegen, aber ja, ich glaube, die grundlegenden Sachen in Asien, die ändern sich ja auch nicht so schnell. Und von daher bin ich sehr neugierig darauf, was du berichten kannst. Ja, erste Frage, wann waren deine Reisen und in welchen Ländern warst du?
Also die letzte Reise war die Ende der 2019, so relativ ein halbes Jahr, bevor die ganze Corona-Sache begonnen hat, weil sonst wären wir wahrscheinlich damals weitergereist. Und begann da 2017 bis 2019, so 1,5, 2 Jahre. Und davor war ich vorwiegend in Indien, in Asien. Also die letzte war Richtung Südostasien, da war Thailand, Malaysia, Indonesien, also Bali hauptsächlich, Kambodscha, Vietnam, diese Länder. Und vor Indien, das ist jetzt schon noch länger her, das war zwischen 1998 und 2010 mehrere Reisen.
Ja, da.
Insgesamt 2 Jahre war ich da in Indien.
Ja, aber jetzt wahrscheinlich sind ja mehr die letzte Reise von dir, geht es vielleicht jetzt mehr drum.
Ja.
Was ist grundsätzlich so deine Motivation gewesen zu reisen? Ist es einfach die Freude an neuen Erleben, anderen Menschen, andere Länder, andere Kulturen? Oder was war so überhaupt die Motivation?
Ja, da kam einiges zusammen. Ich habe ja, wie gesagt, in früheren Jahren bin ich ja schon intensiv gereist mit Rucksack, eben indienmäßig, und habe das dann irgendwann ja aufgegeben und war dann auf Gomera und auf den Kanaren sesshaft, eigentlich fast insgesamt über zwei Zeiträume, 10 Jahre. Und 2015 ist es dann passiert, dass meine jüngere Tochter, die hat da gerade ihren Bachelor gemacht, und bevor sie einen Master gemacht hat, hat sie gemeint, sie geht 1,5 Jahre auf Weltreise. Und die ist dann auch sehr, sehr in Asien hängen geblieben. Die hat dann auch ein Jahr beruflich in Kambodscha gearbeitet, in Angkor Wat, diese Ausgrabungen der alten Stadt und so. Und da hat sie so tolle Fotos geschickt, war sie mit ihrem Freund unterwegs, 1,5 Jahre, dass in mir wieder die Reiselust sozusagen hochgekommen ist. Die war eigentlich schon weg. Die war schon ganz zufrieden, so in Gomera herumzuhängen und von dort zu wirken und im Sommer halt die Reiselust in Deutschland auszuleben und also in Deutschland, Österreich, Schweiz zu touren und Seminare zu geben. Und da ist dann wieder vollkommen mit mir aufgestiegen, dieses Rucksackreisen und einfach so diese südostasiatischen Länder, die sie auch besucht hat. Das hat mir dann irrsinnig gereizt, das auch wieder zu machen. Das war die eine Seite. Dann kam auf diese Mode der digitalen Nomaden, wo ich selber ja schon einer war, vor eigentlich fast 25 Jahren, wo ich auch schon mit Laptop damals auf 2000 in Gomera aufgeschlagen bin und eigentlich schon von dort für damals noch in der IT gearbeitet habe und für eine Firma in Österreich programmiert habe, eine Zeit lang noch. Das heißt, dieser Virus hat mich auch angesteckt, dieses einfach Reisen und Länder ansehen, fremde Länder wieder. Aber vor allem, warum Südostasien, war eben durch die Eindrücke, die ich dann von meiner Tochter vor allem hatte. Und das betraf vor allem die Kultur, die Lebensweise, ehrlich alles, dass die Uhren dort anders gehen, teilweise, also zumindest für die Menschen, die die Zeit haben und bei sich sein können und das genießen können. Ja, und das war all das. Einfach neue Eindrücke, neue Kulturen wieder kennenlernen. Das war auch der große Reiz, weil ich vorher noch nie in Südostasien war, muss ich auch dazu sagen. Und um da einzutauchen und auch zu sehen, wie leben die, was ist da. Bali hat mir dann ganz speziell gereizt, auch ja, unter anderem auch aus der spirituellen Interesse, wie da der Hinduismus überlebt hat, der ein anderer Hinduismus als in Indien ist. Das waren so die Gründe.
Sollen wir der Reihe nach gehen, also wo du gewesen bist, in welchem Land
Können wir, ja.
ja,
Machen wir es da rein. Na.
bist du
Ah,
zuerst?
genau. Also zuerst war Thailand, weil klar, weil da der Flieger, weil es da die einfachste Weise ist, einmal dort aufzuschlagen, ist nach Bangkok zu fliegen. Da hat man ja die Direktflüge, gab auch direkt, wobei wir haben damals nicht mehr einen Direktflug gehabt, über Abu Dhabi oder sowas oder Dubai, glaube ich. Und in Thailand mit der damaligen Partnerin, wenn ich da wir sind, sind wir da aufgeschlagen. In Bangkok, waren dann eine Woche in Bangkok, weil ich das auch noch nie gesehen habe, und sind dann sehr schnell in Richtung Inseln, thailändische Inseln, haben wir mehrere thailändische Inseln angeschaut, aber nicht die üblichen, so à la Koh Samui und so, sondern viel weiter im Osten, schon an der Grenze zu Kambodscha. Das war Koh Chang, Koh Mak, eine ganz kleine Insel, die dort sind. Und ja, haben uns dort einmal einfach die Inseln angeschaut und diese Unterschiede von den einzelnen Inseln sehr extrem wahrgenommen. Jede hat das ihre eigene Energie, ihr eigenes Flair, ihre eigene Art, wie der Tourismus dort ist. Ja, gibt es Inseln, die sogar so sind, dass du wirklich fast gar nicht am Strand kannst. Das gibt's auch, weil überall Ressorts gebaut sind. Das ist natürlich das, was man am wenigsten mag als Rucksackreisender, wie ich es ja gemacht habe. Alles auf eigene Faust. Und dann gibt es Inseln, die eigentlich das sehr willkommen heißen und wo man wirklich gut abhängen kann sozusagen. Und jeder Strand ist dann auch anders. Also es gibt dann wirklich die Strände, wo mehr an der Nähe von einer Stadt ist. Oder von der Hauptstadt von der Insel ist dann so der klassische Tourismus, nicht? Wo Menschen dann in Hotels und so leben und wo so weiter man wegkommt, je nach Strand, wird es immer, ja, man kann fast sagen, hippieartiger. Und auch, da gibt es dann Strände, da sind dann mehr Spirituelle, da wird mehr Yoga gemacht, dann gibt es Strände, da sind mehr so in nur so ein bisschen alte Hippie-Kultur gelebt wird. Also je weiter man dann von den Zentren wegkommt, umso uriger und umso naturbelassener vor allem auch, sind dann die Strände.
Waren auch die Menschen, jetzt die Einheimischen, von Insel zu Insel irgendwie unterschiedlich?
Jein. Also im Prinzip weniger stark wie die, wie natürlich haben die jeweils dazu gepasst zum jeweiligen Strand, das was angeboten wird, das was da welche quasi, welche, ich will nicht sagen Freizeitkultur, weil ich war gar nicht auf Stränden, wo es groß Freizeitkultur ist, sondern Seinskultur sozusagen, auf welche Art und Weise man dort sozusagen abhängt und einfach nur ist. Also, und diese Entspannung, die dann mehr wurde, wenn man weiter weggeht von den Zentren und der normale Tourismus weniger, das hat man schon auch gemerkt, dass dort auch mehr andere Menschen dann arbeiten, also auch von den Thais her, die dann moderner waren oder auch schon angeglichen oder auch ein bisschen mehr so in die Richtung dann tendierten, was weiß ich, dann halt Kellner, die dann eher fast so ein bisschen, ja, mit Rasterlocken oder, ne, die da angepasster waren an die Kultur, die dann an dem Strand war. Also da findet jeder seinen Strand, und das fast auf jeder Insel. Ist das dasselbe Schema? So habe ich beobachtet.
Wie hast du die Thailänder überhaupt erlebt, so von der Mentalität her? Sehr freundlich, sehr offen, oder?
Ja, absolut. Extrem freundlich. Also das stimmt schon. Dieses Land des Lächelns, was da rüberkommt und was da das Klischee ist, das wurde quasi schon bedient. Also ich würde sagen, da greife ich jetzt ein bisschen vor zu den Fragen. Ich war dann nachher in Vietnam und in Kambodscha. Da war eben nicht diese extreme Freundlichkeit. Also umso weiter östlicher man dann kam. In Kambodscha war so halb-halb, so halb vietnamesisch, halb thailändisch. Die waren so neutral, aber doch noch eher freundlich. Und bei den Vietnamesen ist dann gar nicht mehr so viel Freundlichkeit durchkommen. Das war recht interessant. Und das sieht man sehr krass. Also Thailänder sind sehr viel offener, freundlich. Natürlich ist es eine Maske. Klar, es ist Konditionierung, es ist Erziehung, aber es ist eben keine ungute Maske. Und was halt auch ist, die andere Seite, man muss da sehr, wie soll ich sagen, rücksichtsvoll mit denen umgehen. Also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwer Anliegen hat, wenn irgendwas nicht passt, dann sollte man das dann auch nicht gleich direkt so, wie es wir gewohnt sind, dass man es direkt anspricht. Das sollte ein bisschen indirekter geschehen, weil die sehr leicht verletzt sind, im Sinne von Gesichtsverlieren. Ja, also das ist extrem. Also da haben sie schon welche umgebracht, habe ich gehört, wenn es zu krass wurde, dass die das nicht ertragen, wenn sie jetzt bloßgestellt werden oder was falsch gemacht haben. Also die können überhaupt nicht damit umgehen, etwas falsch zu machen. Also wie man es ist bei uns ja auch viele Menschen, die ein Problem damit haben, wenn sie was falsch machen, dass das nicht einfach so nehmen können, weil wie es ist, weil es ja nichts dabei. Jeder Mensch macht Fehler und jeder Mensch macht mindestens dreimal am Tag wahrscheinlich was falsch. Aber viele Menschen können das nicht ertragen und haben so ein Bild von sich, sie müssten perfekt sein. Ne? Und das ist bei den Thais irgendwie diesen Scheinwahn. Und da habe ich dann später, wie tiefer, wie ich war ja dann später auch nochmal, immer bin ich Hin- und Rückreisen und so. Mehrmals in Thailand habe ich immer mehr erkannt, wie man gut damit umgeht, nämlich hauptsächlich mit Humor. Sie können nämlich sehr wohl über die Sache lachen. Sie lachen dann nicht über sich selbst, sie lachen über die Situation an sich, der sie selbst quasi ausgeliefert waren. Also fast als würden sie sehen, das ist nicht so wirklich freier Wille, sondern es ist so geschehen. Und wenn man dann gemeinsam über das lachen kann, nicht so nach dem Motto, ah, das war jetzt schlimm, sondern hey, das war jetzt lustig, dass das passiert ist, dann ist alles gut. Ja, auf diese Weise kann man dann gut begegnen. Also sehr viel Humor, sehr viel Lachen auch. Und das ist ein positiver Umgang eigentlich wiederum mit Fehlern, wenn man so sehen. Einfach drüber lachen.
Ja, ich war, also bei mir liegt es jetzt schon mehrere Jahrzehnte zurück, dass ich in Thailand war. Ich habe da aber auch so, wie soll ich sagen, spitzbübige Sachen erlebt, habe ich in Erinnerung. Hast du das auch erlebt? Also ich kann auch das Beispiel erzählen. Da hatten Freunde Cross-Motorräder geliehen und haben mich auch hinten drauf mitgenommen und die Regel war irgendwie, die durften nicht damit an den Strand fahren, ne? Die durften nicht mit Meereswasser in Berührung kommen. Die haben das ja, die haben das aber trotzdem gemacht natürlich, ne? Weil das war natürlich ein sehr großes Vergnügen, damit am Meer entlang zu fahren. Und dann sind uns ebenfalls Einheimische mit Motorrädern entgegengekommen. Selber haben die das auch gemacht, ne? Ja. Und dann haben die gesagt, ah, ich habe eine Nachricht für deinen Verleiher und haben denen einen Zettel gegeben. Also es war noch Vorzeit, wo alles übers Internet lief. Und meine Freunde, die haben das, die waren auch eben so freundlich drauf und so und haben diese Zettel mit, haben den Zettel mitgenommen, haben den wirklich dem Vermieter gegeben und dann haben die da drauf geschrieben, hey, die sind über den Strand gefahren, ne?
Nein, das ist böse.
Ja. Ja, das war schon sehr spitzbübisch, kam mir vor. Und die mussten dann
Ja.
einen Teil ihrer Reisekasse in die Strafe investieren, ne? Und waren also ziemlich sauer, ne?
Eieiei,
Ja,
oh.
also ich
Das hatte ja dann Auswirkungen auch. Oje,
das
das
hatte
ist natürlich.
Auswirkungen auch. Die Strafe war nicht
Okay.
schlecht niedrig, ne?
Oje.
Ja, also
Vielleicht war
hab
ja das schon ausgemacht oder so.
ich, vielleicht war das schon ausgemacht. Vielleicht gab es nur den einen Strand und wie dem auch sei. Also hast du auch so ein bisschen spitzbübige Sachen erlebt, oder?
Nee, so auf diese Weise direkt nicht. Also. Müsste jetzt nee, so krass nicht. Ich meine, dass ich es so wahrnehme, dass die auch gern so Späße machen, das schon, wenn es Späße sind. In dem Fall ist es ja fast ein bisschen mehr oder eben mehr Konsequenzen verbunden. Es geht dann über den Spaß hinaus oder da hört der Spaß
Wenn man quasi
dann auf,
das
ne?
Opfer ist, ne?
Genau, wenn man das Opfer ist. Und aber so direkt, nee, habe ich das nicht erlebt. Nee. Das.
Du hast gesagt, von den verschiedenen Stränden gesprochen. Wo habt ihr da gelebt? Gab es da auch dann Möglichkeiten zu übernachten?
Ja, also am Anfang war ich noch in meiner, kam in mir noch hoch die eigene quasi Das Programm, was ich früher wie in Indien hatte, dass ich möglichst günstige Gasthäuser, sie wollte ja auch, also eigentlich, es waren dann nur eben 1,5, 2 Jahre insgesamt, aber ursprünglich war eigentlich geplant, dann halt so lange zu reisen, solange es halt Spaß macht, nicht? Hätte auch ein paar Jahre sein können. Also habe ich natürlich auf Low Budget geschaut und habe die Tipps meiner Tochter da angenommen, wo sie geschlafen hat, gleich bei der ersten Insel. Und da haben wir dann sehr schnell gemerkt, nee, das ist uns doch zu günstig. Da ist man dann doch schon jetzt gegenüber den vorigen Indienreisen 20 Jahre älter geworden und hat ein bisschen mehr Anspruch. Aber es waren einfach so Guesthouses, ja, die man dann, also in Hotels eigentlich kaum oder selten, nur wenn es nicht anders war, sondern halt in Guesthouses, wo man dann einfach ein Zimmer mietet und that's it. Und sich dann sonst selbst versorgt. Also so, natürlich dann ohne Kochstelle, das heißt dann essen gehen. Ja, so war das meist.
Und wie hast du Thailand damals preislich erlebt, jetzt vielleicht auch schon im Vergleich zu den anderen Ländern?
Okay, insgesamt, ja, ich muss sagen, Preise waren in allen Ländern gar nicht so unterschiedlich. Also, das hat sich schon mehr oder weniger auf gleichem Niveau bewegt, natürlich günstiger wie Europa, aber bei weitem nicht so günstig wie früher zum Beispiel Indien war. Und in Indien, da war es ja früher so, dass, wenn ich es jetzt auf einen Euro umrechne, eigentlich du allein essenstechnisch mit 1, 2 Euros insgesamt 3 Mahlzeiten. 2 Euro sind ja schon 140 Rupi. Da hast du damals schon ein, zwei, drei Mahlzeiten gehabt am Tag. Das ist in Thailand nicht. Aber im Prinzip pro Person bei einem Essen mit Getränk kommt man schon durch mit 10, 15 Euro. Aber die muss man schon rechnen. Ja.
Okay, und
Und
wie da?
die Hotels, also die Hotels, die Guesthouses ebenfalls. Also unter 20, 30 Euro ist dann schon sehr basic. Ja, also das ist das Mindeste, würde ich sagen, dass man vernünftigerweise zwischen 30 und manchmal sogar bis zu 50 pro Nacht rechnen muss. Aber da meine ich jetzt schon Doppelzimmer, wo man zu zweit schlafen kann.
Also für zwei Leute,
Für
ja.
zwei Leute, ja.
Und wie seid ihr da gereist? Also von Insel zu Insel mit Schiff oder?
Genau, ja. Also mit Rucksack und mit Boot, alles mit Boot. Und dann auf Festland immer mit Bus und so, beziehungsweise je nachdem in welchem Land. Ich glaube, es war in Malaysia sogar mit Zug, aber sonst mit Bus und eben Boot.
Und hattest du so generell das Gefühl in Thailand, dass Fremde willkommen sind, dass also auch eine Freude dran ist, Fremde im Land zu haben, Gäste
Absolut.
zu haben, oder ist es mehr nur eine Geschäftssache?
Nee, ich hatte schon den Eindruck, also für die, die da natürlich von diesem Geschäft, sagen wir jetzt, mehr oder weniger leben und in dem Tourismusding drinnen sind, ist natürlich klar, dass die auch positiver gestimmt sind, weil das ja deren Lebensgrundlage ist. Aber ich habe nie irgendwo irgendwas wahrgenommen wie so eine Ablehnung. Das war wirklich nicht. Also in Thailand nicht. Ja, in Vietnam war das teilweise schon der Fall.
Und wie war es in Bezug auf Sauberkeit? Also wir sind ja von Indien einiges gewohnt, aber wer vielleicht in seinen jungen Jahren nicht so gereist in Asien gewesen ist, ist das immer noch ein Schock, wenn man von Europa kommt?
Ja, ist für mich schwierig, weil ich ja Indien abgehärtet bin. In dem Vergleich ist Thailand für mich auf jeden Fall sauberer gewesen. Ja. Was das Problem generell in die Länder ist, ist halt auch die Umweltproblematik. Plastikflaschen, solche Dinge oder was auch auf den Stränden angespült wird. Also die Strände müssen mittlerweile, je nachdem, wo man ist, täglich da gereinigt werden, weil allein die Meeresströmung. Nicht alles, was der Mensch reinwirft, kommt wieder am Strand zurück. Und die werfen leider noch sehr viel ins Meer, mehr oder weniger, oder über die Flüsse. Also da gibt's dann Strände, die sind da früh. Das war in Thailand nicht so stark, aber es war in Bali krass, weil da, wenn ich da jetzt kurz vorgreife, da ist in Bali ist direkt die Strömung aus Jakarta, also der Hauptstadt von Indonesien, die auf Java liegt, auf der Nebeninsel. Und die Meeresströmung treibt es direkt im Süden, in Bali auf die Strände und die sind jeden Tag in der Früh voll mit Plastikflaschen und Müll. Also da sieht man diese ganze Umweltproblematik, das nimmt man stärker wahr. Stärker, glaube ich, als früher.
Aber man konnte überall noch ins Meer gehen, oder?
Ja, das schon. Außer wegen Quallen oder sowas, aber gut. Aber die Quallenproblematik hat schon auch damit zu tun, weil die Quallen, die hat es natürlich immer schon gegeben auch, aber ich glaube, das ist mehr geworden, eben auch durch die Verschmutzung der Meere etc., dass da die Natur anscheinend aus welchen Gründen auch immer die mit Quallen drauf reagiert. Die sind mehr als früher, habe ich den Eindruck. Generell, weltweit.
Ja, und ich habe mal gehört, so die ärztliche Versorgung in Thailand wäre eigentlich vorbildlich, also dass auch sogar Leute von
Genau.
anderen asiatischen Ländern dorthin reisen, wenn sie ernsthaft medizinische Behandlung brauchen.
Genau, das habe ich selber, war halt nichts, aber von anderen Reisenden oder eben auch von der Familie meiner damaligen Partnerin, wo die Eltern schon jahrelang, jahrzehntelang immer nach Thailand gereist sind, weiß ich, dass die eine spitzenmedizinische Versorgung haben. Auch was Zähne zum Beispiel betrifft, nicht? Wenn man sich machen lässt, manche fliegen hin und lassen sich dann dort die Zähne machen und überwintern dann natürlich dort, weil es dauert ja ein paar Mal, wenn es jetzt Implantate oder irgend sowas ist, aber das sind die top. Und allein, was man mit den Heizkosten zum Beispiel im Winter spart, rechnet sich das fast schon, dass das fast da gratis Überwinterung ist, wenn man so nachdenkt. Ne? Also vor allem, wenn man jetzt da hier keinen Job mehr hat oder so. Darum leben auch viele Pensionisten in Thailand, die dahin, weil sie viel besser leben können mit ihrem Geld.
Ja, von dem Geld, was jetzt eine umfangreiche Zahnsanierung oder so kostet, kann man dort schon leben, ne, denke ich.
Ja,
Also was man
genau.
spart von dem
Genau,
Geld.
zum Beispiel an das oder eben die Heizkosten entgegenstellen. Ne? Vor allem jetzt solche, die wirklich, also was ich schon gesehen habe, in Thailand leben sehr viele. Es ist stärker als in die anderen Länder, dass Thailand auch so ein Auswanderungsland von deutschen oder europäischen Pensionisten ist, die dort leben. Und gar keine Wohnung mehr haben in Deutschland. Ne?
Wie hast du überhaupt so die Mitreisenden erlebt? Also ich meine, ganz früher in den 70er Jahren, wie ich das erste Mal in Indien war, waren da kaum Frauen alleine unterwegs. Und wenn eine Frau, dann war die mit einem Partner. Aber das hat sich ja alles sehr geändert, denke ich, ne?
Ja, das hat sich geändert. Also, dass allein unterwegs sind, ist vielleicht da nur immer ein bisschen seltener. Aber dann zum Beispiel zu zweit und zu dritt als zwei, drei Frauen, die gemeinsam reisen. Oder bei meiner Tochter war es ja auch so, die ist zwar mit einem Partner gereist, aber dann später, wie es dann auch dort gearbeitet hat, war es überhaupt alleine ein Jahr in Kambodscha fast. Und dann, wie sie uns dann einmal besucht hat, wo wir gerade in Thailand waren. Die mag Thailand eben auch sehr, ist sie mit einer Freundin in Thailand gewesen. Also das sieht man schon, dass sie das anders ist. Ja, aber es gibt sehr viele unterschiedliche Szenen an Westlern, vor allem in Thailand. In Thailand ist ja die Problematik natürlich Sextourismus. Damit ist man zwar, wenn man so unterwegs ist, wie wir unterwegs waren, oder auf diese Inseln sehr wenig konfrontiert, aber irgendwann kommt man dann doch auch wieder wodurch, wo man damit konfrontiert ist oder ist logischerweise verbreitet sich das ja auch mehr. Also es sind so wirklich unterschiedliche Szenen von Thailand-Reisenden. Ja. Und ich würde sagen, also wo ich nicht war, wollte ich gern hin, war auf dem Plan, aber das war damals, das ist Chiang Mai im Norden, da ist zum Beispiel spiritueller, weil ich wollte jetzt gerade sagen, viel Spiritualität im üblichen Sinn, wie wir ihn verstehen. Solche Reisende, wie es früher in Indien typisch war, ne, da es wirklich viele Yoga-Suchende, Meditationssuchende oder halt Spiritualität-Suchende unterwegs waren, das habe ich so bei den Reisenden nicht so. Ich war am meisten konfrontiert mit digitalen Nomaden, was junge Menschen betrifft, die wirklich von unterwegs arbeiten und da gibt es ja irrsinnig viel so Coworking Spaces, was früher Internetcafé war, ist jetzt Coworking Space mit Essen, mit Trinken, mit Pool. Und so weiter, und wo man den ganzen Tag mit seinem Laptop dann abhängt. Da habe ich viele gesehen. Und in Chiang Mai, im Norden sind dann auch mehr Spirituelle, aber da war es leider so, das ist auch wiederum ein Thema mit den Waldbränden, die tun Brandrodungen machen und so. Und zu der Zeit, wir dort waren, war Chiang Mai für ein, zwei Monate im Rauch eingenebelt, darum sind wir da gar nicht hin. Aber im Norden zum Beispiel wird es auch günstiger, halt weg vom Meer, nicht in die Berge, aber auch günstiger und auch von der Klientel, von den Reisenden her ein bisschen spiritueller angehaucht. Auch von wegen Buddhismus und so.
Aber wenn man nicht am Meer ist, ist es auch vielleicht mit dem Klima schwieriger, ne? Weil Landesinnern ist es ja meistens heißer und trockener und ja.
Ja. Und vor allem, wenn dann noch Brand gerodet wird und da die Luft noch, dann ist das nicht mehr so.
Und Kriminalität, hast du da irgendwas erlebt oder gehört oder war das überhaupt kein Thema, dass geklaut wurde oder sowas?
Ja, im Prinzip aufpassen, da bin ich schon Indien geeicht auch. Da ist ja so gewesen, dass in fast jeder Stadt eine andere Form von Spezialisierung war, wie man die Touristen ausnimmt. Aber drum war ich selbst nicht betroffen, kann mich nicht erinnern, dass da was war. Und da wenig konfrontiert. Also nur das, was man vielleicht irgendwo liest. Also sicher passiert immer irgendwo irgendwas. Aber direkt betroffen oder so, oder direkt gesehen, boah, da ist übel. Also ein Ort, wo ich merke, okay, da will ich schnell wieder weg. Das war nicht der Fall. Ich habe mich aber auch von den normalen touristischen Dingen dann auch sehr zurückgenommen. Zum Beispiel in Bangkok war man noch bei diesem Goldenen Palast. Das ist sowas typisch Normaltouristisches. So nach dem Motto, will man vielleicht einmal gesehen haben. Ich meine, im Nachhinein hätten wir den trotzdem sparen können, ist zwar schön anzuschauen, aber das sind dann Massen, vor allem von chinesischen Touristen, da geht man runter, da kommen dann riesige Gruppen mit 100 Menschen, die sich vordrängen und so, weil sie Angst haben, ist dann sonst nichts mehr zu sehen. Also das ist schon krass, so eine Art von Tourismus. Das ist auch etwas, was ich negativ wahrgenommen habe. Nicht so sehr in Thailand, aber in anderen Ländern, vor allem in Kambodscha, wo China alles aufkauft. Und da wirklich Hotelburgen und Casinos errichtet, wo dann auch wiederum nur Chinesen drin arbeiten und auch nur chinesische Touristen hinkommen und die kaufen das Land im Prinzip auf. Nicht? Und das ist für die, und die Einheimischen haben da gar nichts davon. Also gerade in Kambodscha war das dann, was unsere nächste Destination war, war das sehr sichtbar. Beziehungsweise auch teilweise in Vietnam auf Phu Quoc, glaube ich, hat die Insel geheißen, eine riesige Insel, die dort vor Vietnam ist, da waren wir auch ein, zwei Wochen oder so, und das ist fast nur in China Besitz schon. Ja.
Gut, dann kommen wir jetzt zu Kambodscha. Wie war das? Musste man sich da vorher schon um Visum kümmern oder konnte man einfach einreisen, wenn man nicht so lange bleiben wollte, oder?
Ich glaube, das ist wirklich an der Grenze gegangen, Kambodscha. Aber ist jetzt schon wieder ein bisschen her. Also
Ja.
bin mir nicht ganz sicher, kann sein, dass ich vorher schon etwas im Pass gebraucht habe.
Ja,
Warte
aber.
mal, ich weiß jetzt, von wo wir gereist sind. Nee, ich glaube, Kambodscha ging ohne Visa. Ja.
Aber da muss man sich ja am besten sowieso immer aktuell
Muss man sich immer
informieren.
erkundigen und so. Aber das machen immer irgendwelche Agenturen. Da muss man natürlich das Vertrauen haben. Man gibt da irgendeinen Menschen von einem kleinen Shop, der ausschaut, ja, wie so mit 20 Quadratmeter Shop oder so. Dem gibt man seinen Reisepass und kriegt den nach ein paar Tagen erst wieder zurück. Dieses Vertrauen muss man halt haben, wenn man sowas macht. Aber das hat immer gut geklappt.
Okay, dann seid ihr über Land nach Kambodscha, oder?
Genau, über Land nach Kambodscha mit so einem Bus und waren dann, da war gerade dieses, wirklich dieses Sihanoukville hat es geheißen, wo wirklich die auch China die ganzen Strände aufkauft. Und da haben wir gerade noch erlebt, wie der letzte Strand, wo nur so ein bisschen Hippie-Strand war und ein bisschen mehr so Backpacker, also Rucksacktouristen da sein konnten, wie der langsam umgebaut wurde. Ja, da waren schon Baustellen und also das war nicht sonderlich schön. Wir sind dann recht bald geflüchtet auf eine kambodschanische Insel, die der absolute Traum war. Ich glaube, das war Koh Rong. Ich mache nur kurz vielleicht Google Maps auf, dass ich damit nichts Falsches jetzt sage, weil es ja doch schon ein bisschen her ist. Und es das heißt ja jede Insel da unten mit Koh, nicht? Und dann da kann man schon, und die war auch so viele Kohs. Damit ich da nichts Falsches sage. Kurong, ja, stimmt. Genau, Kurong. Die ersten drei, die in Ding, das waren Koh Chang, Koh Mak und Koh Kut. Koh Kut ist übrigens tiefer, da würde ich ja warnen, ist eine wunderschöne Insel, aber das ist die, wo rundherum eigentlich überall nur Resorts sind bei den Stränden und man fast keinen freien Strandzugang hat. Aber das sind drei schöne Inseln im Osten von Thailand, wo es eigentlich schon, also im Südosten, wo es dann gleich direkt nach Kambodscha danach geht. Und in Sihanoukville war das würde ich heutzutage auch nicht mehr empfehlen, das ist wirklich voll in chinesischer Hand. Aber von dort sind wir auf diese Insel Korong und die war, also so einen Strand habe ich mein ganzes Leben noch nie erfahren, so schön. So also weißer Buddha-Strand, also wirklich weißes Pulver. Und wir waren da in so einem kleinen Resort, was wir gefunden haben. Also Resort, das hat da gehört an Israeli und mit einer, glaube ich, kambodschanischen Frau gemeinsam, also ein relativ kleines Anlage. Und das war mitten am Strand und wenn man vor dem Meer gestanden ist und nach links geschaut hat, hat man eine Stunde gehen können bis zum nächsten, dass vielleicht irgendwo was war. Nach links und nach rechts hat man eine Stunde gehen können bis zu einem kleinen Fischerdorf und dazwischen war nichts. Der ganze Strand war leer, 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 leer. Also es war Hammer. Also Nachteil, Sandflöhe. Also diese Sandmücken, die stechen nicht wirklich, sondern die ritzen die Haut auf und das merkt man erst später und es juckt fürchterlich. Aber die waren gut ausgerüstet, die haben vor jedem Zimmer, die Zimmer waren eigentlich so kleine Hütten, haben die dann Aloe Vera Stock gehabt, was eigentlich das beste Gegenmittel war gegen einen Juckreiz. Oder eben viel Öl einschmieren, dann kommen die Sandmücken, ertrinken dann im Öl. Das habe ich aber nicht so gemacht. Aber das war traumhaft. Also Korong ist, wenn man die Sandmücken jetzt einmal weglässt, wirklich eine traumhafte Erfahrung. Und da war das auch mit diesen Organismen im Wasser. Wenn man beim Mondschein oder halt in der Nacht dann im Meer ist und sich bewegt, wo dann diese Mikroorganismen zum Leuchten anfangen. War richtig schön, hat man dann so im Wasser wie Tai Chi oder so machen können, so Bewegungen. Und das hat alles geleuchtet. Ne? Dann fangen diese Mikroorganismen zum Leuchten an im Wasser. Richtig hell leuchtet in der Nacht. Also so. War so irgendwie so in die Richtung lila Türkis, so irgendwie hat das Sand so geleuchtet. Also das war ein Traum. Korong ist wirklich zu empfehlen, ist ein absoluter Geheimtipp.
War das auch ein Tipp von deiner Tochter oder wie kommt man an so Tipps?
Nein, ich glaube nicht. Nee. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie das zu mir gekommen ist. Es ist ja oft so. So bin ich auch meist in Indien früher gereist und das war bei der Reise auch so, dass wir nicht so wirklich am Anfang hatten wir einen Plan. In Thailand hatten wir noch einen Plan, der mehr oder weniger von meiner Tochter inspiriert war. Aber das Beste, wenn man länger reist, ist aus meiner Sicht, also so habe ich als Rucksack weil sind da immer gereist, dass ich irgendwo hinkomme und noch nicht weiß, wo es als nächstes hingeht. So lang bleibe, solange es mir gefällt. Meistens waren das dann im Durchschnitt 2, 3 Wochen. Und aus der Begegnung mit anderen Reisenden, die von irgendwoher kommen, kommt dann irgendwann irgendeine inspirierende Geschichte, irgendwo, wo man dann spürt, okay, da möchte ich als nächstes hin. So bin ich meistens gereist und habe mich so quasi von außen inspirieren lassen. Da wartet man dann so lang, bis das halt was kommt oder dann irgendwann die Energie wieder sagt, okay, jetzt geht's weiter und dann schaut man vielleicht aktiver, was gibt's da in der Nähe. Das war die Art und Weise. Das muss ich dort erfahren haben, Korong. Also direkt in Sihanoukville. Möglicherweise haben sogar welche einfach nur Werbung für die. Weil musste man schon mit dem Boot auch hin und so. Also kann durchaus sein, dass dann so ein Bootsfahrer, dass die da irgendwo das angeschrieben gehabt haben. Aber das ist keine Insel für Tagesausflüge, weil ich schon eine längere Fahrt gewesen. Ich glaube, weiß nicht mehr, 2 Stunden, 3, keine Ahnung, oder ein, zwei. Wie so eine Fähre fast, nicht? Und ich weiß gar nicht, wie wir zu dem Hotel gekommen sind. Ob ich
Ja.
das vorher gewusst habe oder dann einfach beim Fischerdorf aufgeschlagen bin. Und dann dort gefragt habe, das war auch so typisch, wie es in Indien immer meine, dann wo ankommen, gar noch nicht weiß wohin, sondern mir dann dort was empfehlen lasse oder herumfragt, was gibt's denn da? Ja, so in die Richtung.
Du bist ja nicht alleine gereist, ihr wart ja auch zu zweit und
Richtig,
wie ist
ja.
das? Das könnte ja auch mal auseinandergehen, dass der eine sagt, nee, hier will ich aber noch länger bleiben und der andere sagt, nee, hier gefällt mir dies und das nicht oder meine Reiselust treibt mich weiter. Wie ist das gegangen so?
Ah ja, krass, ja. Nee, das habe ich interessanterweise. Also früher in Indien habe ich das schon öfter erlebt, wenn ich zu zweit gereist bin, wo es dann auch zeitweise auseinanderging, wo dann der eine da reist, der andere da und dann trifft man sich an einem dritten Punkt irgendwann wieder. Habe ich auch schon so erlebt. Aber da, bei der Reise, es war meiner damaligen Partnerin, das war die Dani, da war ich ja zu dem Zeitpunkt, waren wir schon über 10 Jahre oder 10 Jahre zusammen, so. Da war das so eingespielt, irgendwie, nee, da war da nie irgendwas so. Es hat schon gegeben im Vorfeld, dass man sagt, da will, wenn einer wo gar nicht hin will, also da, das war nicht mehr Thema, dass dann der andere für sich wohin geht und der eine nicht, sondern es war schon so, dass wir im Vorfeld immer gewusst haben, dass wir was finden, wo beide hinwollen. Ne? Und sich da dann recht gut eingeschwungen waren und recht gut geeinigt haben. Also es war total im Fluss. Ja.
In Kambodscha ging es auch gut mit Englisch oder wart
Ja,
ihr?
also ging überall gut mit Englisch. Wirklich überall gut. Ich habe natürlich immer so die Grundwörter in jedem Land mir gleich am Anfang rausgeschaut, so ja, nein, bitte, danke, hallo. Das sind so die 5 ersten Dinger, dass man grüßen kann, ja und nein sagen und bitte danke sagen kann. Und das hat meist auch gereicht. Und Zeichensprache, aber mit Englisch ist man eigentlich auch recht gut durchgekommen.
Und die Preise in Kambodscha waren nicht günstiger als in
Die waren
Thailand.
günstig, doch ja, die waren, wenn ich jetzt so das Konto, die waren schon günstiger als in Thailand, ja. Die waren günstiger. Da gibt es übrigens so eine Form, du kennst das sicher auch auf den Kanaren, den Cordado con Leche Leche. Na? Das ist dieser Kaffee, wo so eine Kondensmilch drinnen ist, unten eine Schicht, dann eine Schicht Kaffee und dann eine Schicht noch einmal Milchschaum. Und sowas Ähnliches gibt es in Kambodscha auch, aber richtig groß, also so ein Heferl-Kaffee. Und die verwenden auch so eine Kondensmilch, die machen das auch ähnlich, aber mit so einer ganz speziellen Form, wo du dann so einen Filter auf dem Kaffeetasse drauf kriegst und der filtert dann durch, ganz stark, aber die haben eine ganz interessante Kaffeekultur. Ich glaube, das hat ja damit so teilweise zu tun, dass die Länder ja auch französische Kolonie irgendwann waren und da ist das reingesickert, solche Dinge. Den kann ich
Ja.
mich ganz speziell erinnern, auf diesen speziellen Kaffee in Kambodscha.
Ja, auch überhaupt Essen sind wir noch gar nicht so drauf
Ja,
eingegangen.
genau.
Ja, hast du meistens in Restaurants oder an Straßenständen gegessen und
Alles,
hast du
alles.
vegetarisch gelebt oder
Ja.
nicht oder?
Ja. Nee, Essen habe ich alles gegessen, also Straßenstände, Restaurants, aber also eher so günstige Restaurants, Touristenrestaurants, aber viel auch wenn ich in die Städte war, da gibt es so Food Halls, so Food Courts, wo ganze Halle voll ist mit verschiedensten Stände. Es war eine Mischung aus Street Food und Restaurants, wo es dann zentral Sitzplätze gibt und man kann sich rundherum das zusammenstellen, was man so isst. Das war schon sehr viel, also sehr viel inländisch. Ja, aber am liebsten dann oft dort gegessen, wo ich sehe, auch das Einheimische essen. So nach dem Motto, dann muss gut und original sein. Und gegessen habe ich praktisch alles. Also ich habe Phasen gehabt, wo Fleisch, Fisch, vegetarisch, Phasen, wo mehr vegetarisch war. Dann habe ich zum Beispiel, greife ich jetzt kurz vor, wie wir eine Woche in Singapur waren. Da waren wir dort, weil wir nach 6 Monaten Bali raus mussten und das Visa erneuern. Und da muss man halt dann gleich 3 Stunden entweder nach Australien oder nach Singapur fliegen, weil sonst ist da nichts, ist alles Indonesien. Und da habe ich eine Woche lang nur Suppe gegessen in Singapur, weil die dort so toll waren. Die haben da so viele Food Courts gehabt, wo alle möglichen Suppen, das ist das Hongkonger Suppe und das Shanghaier Suppe, so, wo jede Suppe aber dann anders schmeckt, weil sie aus einer anderen chinesischen oder asiatischen Gegend kommt. Das waren aber nicht so Suppen, sondern waren richtige Suppentöpfe. Also so wie in Vietnam die Pho Bo zum Beispiel, was ein ganzer Topf ist, als Hauptmahlzeit. Nicht? Wo man nichts anderes mehr braucht, weil so viel drinnen ist. Also, aber ich habe sehr, sehr einheimisch gegessen. Ja, überall.
Und
Ich
war,
wollte überall das kennenlernen, was die essen,
ja,
weil,
es
ja.
ist bestimmt sehr, sehr schön, wenn man es verträgt, war es nicht zu scharf. Also in Indien, Südindien zum Beispiel kann ich mich erinnern, da konnte man Sachen teilweise überhaupt nicht essen,
Das
weil sie,
stimmt, ja.
ja, man
Ist
hatte
mir auch so
Appetit
gegangen.
drauf und saß davor, aber es war einfach zu scharf, ne?
Ja, so eine Dosa in der Früh im Südindien, das ist fast nicht essbar, so scharf, ja, kann mich erinnern. Ja, in Thailand war es schärfer, also Kambodscha habe ich jetzt nicht als besonders scharf in Erinnerung, vietnamesisch sowieso nicht, das ist viel, um einiges milder, war die Sachen, die ich gegessen habe. Also Thailand war dann noch das Schärfste, muss ich sagen. Aber da kann man auch überall sagen, wie scharf man es will, da gibt es dann halt a spicy, medium spicy Ding. Irgendwann ist dann Thai spicy, da muss man dann aufpassen.
Und immer viel Reis dabei, oder?
Ja, schon. Es ist schon sehr reisbasierend, ja.
Aha. Ja,
Ist
also
schon.
ich mag Reis, aber
Ich
wenn
auch,
gekocht
ja.
ist das ja auch kein Problem, ne? Ja.
Richtig, ja. Und die habe ich auch gut vertragen. Also bei mir geht es jetzt wieder. Ich war ja voll einmal auf Low Carb wegen Diabetes, die ich vor 2014, vor 10 Jahren, gehabt habe quasi. Und da habe ich mich mit ein Jahr radikales Low Carb rausgehieft und nachher habe ich eigentlich wieder alles vertragen, wenn es nicht übertreibt. Wenn jetzt jeden Tag so ein Reisberg ist mit weißem Reis, das wäre nicht so gut. Aber das habe ich schon versucht zu justieren.
Ja, wo seid ihr dann weiter in Kambodscha hingereist?
Ja, Kambodscha war dann vorher, die sind dann zweimal in Kambodscha gewesen, da sind wir von dort eigentlich relativ bald nach einem Monat nach Vietnam. Das war dann Phu Quoc als erstes, das ebenfalls eine Insel ist, eine riesige Insel, also die ist noch viel größer als Teneriffa oder Mallorca. Und habe ich vorher überhaupt nicht gekannt, hat mich total gereizt, so eine große Insel, die man nicht kennt, zu besuchen. Die war aber sehr, das, was ich vorher schon erwähnt habe, von Vietnam, von chinesischen, von China aufgekauft und mit Casinos und was weiß ich. Also da waren wir dann nur so eine Woche oder so.
Nochmal kurz, war das jetzt Kambodscha oder
Nee, das
Vietnam?
war jetzt schon Vietnam. Also da sind
Wieder
wir
hier
von dort sind wir
Vietnam.
dann nach Vietnam. Nach Kambodscha sind wir nachher wieder zurück, aber da waren wir dann noch mal länger, aber da vorher sind wir, haben wir dann einen Monat Vietnam gemacht und waren eben in Phu Quoc und sind dann hängen geblieben. Die fast restliche Zeit ist, dann waren wir ja noch auf einer, da war noch so eine Stadt mehr oder weniger am Strand, also im Delta, im Mekong-Delta. Weiß nicht mehr, wie die geheißen hat, wo man ankommt, wenn man von Phu Quoc kommt. Ich glaube, das war Hatien oder irgend sowas. Da waren wir auch ein paar Tage, das war einfach so ländlich und schön. Und das haben wir so Bootsfahrten gemacht ins Mekong-Delta rein, so ein bisschen in Mekong rein, der dort ja reinfließt ins Meer. Und dann haben wir die Hauptzeit in Vietnam in Ho Chi Minh City verbracht. Es war eben total einmal wieder in einer so einer riesigen asiatischen Stadt, die ganz anders ist. Da haben wir dann Ho Chi Minh City, die hat ja früher geheißen Saigon, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Oben, das ist ja die obere Stadt des Hanoi und die untere war Saigon, aber das hat sich umbenannt dann auf Ho Chi Minh Stadt, Ho Chi Minh City. Und da sind wir halt eingetaucht in die vietnamesische Kultur.
Das
Die war für
heißt,
mich vor allem durchs Essen interessant, muss ich sagen, weil ich ein extremer Fan der vietnamesischen Küche bin. Aber dann haben wir auch so Museen und Ausstellungen besucht, wo es darum gegangen ist um die Kriegszeit. Da gibt es auch so Tunnels, die man dort besuchen kann, wie dieser Vietnamkrieg war, Nord gegen Südvietnam. Da sieht man da, was halt damals geschehen ist, also was für grauenvolle Daten waren, das kann man sich halt recht gut erkundigen. Es hat mich einfach die Geschichte auch interessiert. Ich bin halt, auch wenn ich noch so im Jetzt lebe, interessiert mich, das war schon zu Schulzeiten so, dass ich extrem an Geschichte interessiert bin, generell, egal welche. Also, es interessiert mich einfach, wie das mal war, wie das entstanden ist, wie Kultur entstanden ist, wie Konflikte entstanden sind. Das hat mich immer schon interessiert und da bin ich ein bisschen eintaucht in Ho Chi Minh City.
ist da bei den Menschen was geblieben aus der Geschichte heraus gegenüber
Ich habe schon,
Westlern allgemein oder?
denke ich schon. Es hat ja quasi Nordvietnam gewonnen, ne? Im Prinzip ist ja Vietnam kommunistisch quasi oder halt China abhängig und so auch. Und das merkt man schon. Also so freundlich wie in Thailand sind sie nicht, ne? Aber sie dadurch in der Stadt zumindest war es so in Ho Chi Minh City, dass man eh da, es gibt natürlich Gegenden, wo mehr Tourismus ist. Die gibt es auch, aber wir haben uns eben alles angeschaut und man wird nicht so groß beachtet. Also es ist einfach so, man wird nicht angefeindet, aber man wird auch nicht angefreundet. Es ist eher so eine neutrale Stimmung. Auch der Gesichtsausdruck der Menschen, nicht gegenüber uns Westlern, sondern generell. Die sind nicht, kommt man vor, die sind nicht so. Ein typischer Thailänder strahlt so ein gewisses Glücklichsein aus, das fehlt dort. Aber ich will nicht sagen, dass die totale Unzufriedenheit ist. Manchmal nimmt man die Menschen unzufrieden vielleicht wahr. Es kann aber auch sein, dass einfach so ein neutraler Ausdruck ist, der dort schwingt. Es ist ja voll interessant. Ho Chi Minh City, was auch krass war, da gibt es keine Gehsteige, ne? Du gehst auf der Straße am Rand und es dauert sehr lang, dass man sich daran gewöhnt, wie man über die Straße geht dort, weil es gibt kaum Ampeln und kaum Fußgängerübergänge. Und es kommt eigentlich den ganzen Tag und es geht quasi nonstop 10, 12, 18 Stunden am Tag durch. Fahrt auf so einer größeren Straße fahren Tausende von Motorrädern. Also das, was früher so war, ich glaube vor 20, 30 Jahren hat man so Bilder im Kopf gehabt, da von China und so, dass da alle mit Fahrrad gefahren sind. Jetzt fahren alle mit Motorroller. Also kaum Autos. Jede Familie hat wahrscheinlich drei Motorroller oder was weiß ich. Und du hast quasi auf der Straße selbst 10 Spuren an Motorrädern nebeneinander in die eine Richtung, 10 in die andere. Und die fahren permanent. Die bleiben nicht stehen, wenn da Fußgänger sind, weil es ist eine Walze, die sich durchwalzt. Und die Art und Weise, wie man rübergeht, über die Straße, ist mit Vertrauen. Das heißt, man geht einfach los und vertraut darauf, dass die um einen herumfahren. Das haben wir sie dann nach ein, zwei Tagen dann getraut. Haben wir einfach zugeschaut, wie es die anderen machen. Man muss halt gleichmäßig gehen. Schlecht ist, wenn man stehen bleibt, weil dann die rechnen sich perfekt aus. Das ist normal bei denen, nicht? Jetzt geht der Fußgänger und wenn man schön gleichmäßig rüber geht, dann können die auch schön dich umfahren. Also nicht umfahren, sondern umfahren. Und wenn man stehen bleibt, wird man aber wahrscheinlich eher umgefahren. Also das war abenteuerlich. Und ich bin fast überall, habe ja selber Motorrad geliehen gehabt, in fast jedem Land. Aber dort in dieser Walze mitmachen. Später, vielleicht ein paar Monate später, das war ja ziemlich am Anfang der Reise noch, hätte man es dann schon getraut, auch dort in der Stadt mit dem Motorrad zu fahren. Aber damals wäre mir das zu viel gewesen. Es war schon krass, diese Motorrad-Rollerkultur, die da in Ho Chi Minh City ist, die war schon krass. Aber sonst total interessante Stadt, tolles Essen, ich liebe das vietnamesische Essen, das war dann wichtig und cool. Und auch eintauchen in Museen, Ausstellungen und so gehen, das war damals das, was angesagt war. Eigentlich wollten wir weiter noch Richtung, hatten schon einen kleinen Plan Richtung Strand auf der Ostseite von Vietnam. Aber da meine Tochter ja in dieser Zeit auch in Kambodscha ein Jahr gelebt hat und gearbeitet hat, kam dann die Einladung, dass wir bei ihr vorbeischauen und dann sind wir wieder zurück nach Kambodscha.
Wie war Vietnam jetzt preislich im Vergleich zu Kambodscha? Leicht
Ich glaube, noch einmal ein
teurer?
bisschen günstiger. Noch einmal ein
Günstiger
bisschen
sogar.
günstiger, ja. Ja.
Ah
Und vor
ja.
allem, wenn man es wirklich auch, also vom Essen her sowieso, aber da muss man dann schon natürlich vietnamesisch essen wollen, dann ist günstig. Kriegt man bei Straßenständen, also die beste Fobo, die ist so super, die gibt es mit Rind, vegetarisch oder Huhn, die habe ich gegessen in irgendeinem, also da würde man im Westen gar nicht reingehen. So, wie soll ich sagen, es hat gar nicht so sehr hygienisch ausgeschaut, das Ganze, aber alle Vietnamesen sind da rein, also wusste man, da ist gut. So ungefähr war das. Und vom Wohnen her, da haben wir schon in so einem Wolkenkratzer gewohnt, Wohnturm mit Airbnb. Das ist dort sehr üblich. Ich glaube, das sind damals die Russen gewesen, die da überall in Asien oder viele Einheimische auch. Dann einfach Wohnungen aufkaufen in so Serviced Apartments, die dann 30 Stock hoch so Dinger sind, mit jeweils so 50 Quadratmeter oder 40 Quadratmeter kleine Smart-Wohnungen, ne? Und die vermieten die das dann über Airbnb. Und das war aber recht praktisch und gut. Also das war auch nicht so teuer dann und hatte man eine tolle Aussicht, vor allem über die Stadt, wenn man dann geschaut hat, dass man irgendwo im 20. Stock ist. Das war dann schon toll.
Und da konnte man sich auch selber Essen dann
Ja,
zubereiten, oder?
genau. Da hat man dann meistens Frühstück selber irgendwo besorgt, einkaufen gegangen oder Früchte gegessen und so. Früchte gibt es ja auch überall. Recht super. In Asien kann man sich viel, wenn man Früchte zum Frühstück macht, dann hat man
Aber
schon eigentlich.
sonst unterwegs, also zum Beispiel auch an den Stränden, gibt es wahrscheinlich weniger Apartments oder Ferienwohnungen, sondern mehr nur Zimmer in Gästehäusern, ne?
Nein, also in Vietnam, wo wir da ankommen sind, auch in dieser, wo ich vorher gesagt habe, im Delta, im Mekong-Delta, in der Stadt am, klein, mittlere Stadt am Meer, da hatten wir schon sowas in der Art. Das war schon eine quasi Ferienwohnung in ein Haus von Privaten. So in die Richtung war das damals. Also gibt schon, es war kein reines Gasthaus, sondern es war eher mehr privat angehaucht. Wo? Ich glaube, das war, haben wir sogar auch über Airbnb oder so bekommen, glaube ich.
Ah ja, also für Leute, die gerne sich selber verpflegen oder wenigstens teilweise sich selber verpflegen, gibt es auch
Gibt es
Möglichkeiten.
Möglichkeiten, ja. Und vor allem eben auch in die alles, gerade über Airbnb, ne, dass man da nicht. Das war ja anders. Seinerzeit bei der Indienreise war es ja auch wirklich so, dass ich wo ankommen bin immer und dann gesucht habe, ne, und herumgegangen bin. Das war da, bei dieser Asienreise habe ich immer wieder, weil es durchs Internet gute Möglichkeit gibt, immer schon meist vorgebucht. Ja, entweder über Booking.com oder über Airbnb.
Und wie bist du ins Internet gegangen? Immer über WLAN oder hast du da in den einzelnen Ländern dir SIM-Karten besorgt oder wie
Ja,
ging
immer.
das?
Also WLAN gab es eher seltener in die Guesthouses. Wenn man mal wirklich wo in ein Hotel gelandet ist, vielleicht hat es dann WLAN gegeben, aber in Restaurants natürlich, vor allem in Touristengebieten, in die Restaurants, an die Strände gibt es meistens dann in die Restaurants WLAN. Aber ich habe eigentlich in jedem Land das Erste, was ich gemacht habe, wenn ich angekommen bin, dass ich mir eine SIM-Karte besorge, so eine Prepaid-Karte. Und wo das Internet dabei ist, das habe ich überall gemacht. Überall. Dass wir unterwegs Internet haben.
Ist das ist für ein Smartphone oder so, oder
Smartphone.
gibt es auch für Laptops?
Naja, ich habe damals noch gehabt, hat mir so, das gibt es vielleicht heute ja auch noch, so mini kleine Router, nicht? So WLAN-Router, die transportabel sind, die kleiner noch sind wie ein Handy, wo halt kein Handy ist, sondern nur so ein kleiner Router, wo man SIM-Card reinstecken kann und dann sich selber ein WLAN macht. Und auf diese Art und Weise bin ich dann auch mit dem Laptop rein. Also das, oft habe ich mir dann sogar zwei SIM-Cards gekauft, quasi eine günstige, die für unterwegs war, dass man sie ja gegenseitig anrufen kann, wenn man sie verliert oder irgend sowas, wo dann wenig Internet dabei ist fürs Handy, weil das habe ich damals nicht so intensiv benutzt und war noch mehr in meiner Laptop-Zeit. Und haben wir dann eine größere gekauft mit einem größeren Datenpaket, die ich nur in diesen kleinen Router reingesteckt habe. Und den habe ich dann verwenden können gleichzeitig, wenn ich irgendwo war, fürs Handy, für einen Laptop, für ein Tablet habe ich nicht mitgehabt. Ja.
Und gab es jetzt internetmäßig große Unterschiede generell in den einzelnen Ländern oder kam das immer darauf an, an welchem Platz man war?
Ja, so kleinere Unterschiede wird schon gegeben haben, aber da ist mir jetzt nichts hängen geblieben, dass ich sage, wow, dort war es extrem super schnell oder dort war es extrem super langsam. Kann schon sein, dass es Plätze gegeben hat, wo es ein bisschen holpriger war, aber es hat immer gut geklappt. Und wir waren ja auch manchmal dann an Orten, wo mehr an die Orte, wo auch digitale Nomaden auch waren. Da zieht es ja hin, weil die gehen ja auch an schöne Orte. Da waren dann auch sowieso so diese Coworking Spaces, wo man sich dann einen ganzen Tag dort einen Platz nimmt und Essen kriegt und Ding. Habe ich viel weniger genutzt, als ich es ursprünglich geglaubt habe. Ursprünglich habe ich geglaubt, ich werde sehr viel in Coworking Spaces sein, weil ich auch von Indien früher noch gewohnt war, dass ich hauptsächlich nur in einem Internetcafé Internet gehabt habe. Aber dadurch, dass es so super geklappt hat mit den SIM-Karten, habe ich das gar nicht so stark benutzt. Ich habe das meiste wirklich vom Hotelzimmer oder im Gästezimmer ausgemacht.
Und du hast ja auch wahrscheinlich Sessions gegeben, ne? Also,
Richtig, habe ich
ja.
auch gemacht. Ich habe am Anfang habe ich noch zeitlang Online-Satsangs gegeben. Das habe ich dann gemerkt, dass halt der Zeitunterschied, der war dann halt ein bisschen das Problem. Ne? Bei mir war es dann schon spät abends und dann habe ich in Deutschland war es Vormittag. Das heißt, ich habe das dann nur mehr am Wochenende machen können, wo die Leute überhaupt am Vormittag dann da sind. Und ich habe gemerkt, dass das war, und in Bali war es dann endgültig vorbei, weil da war der Zeitunterschied dann schon so groß, dass das schon schwierig war. Und bei Einzelsitzungen ähnlich. Also es ist schon viel weniger dann gewesen. Umso weiter ich dann von unserer Zeitzone weggekommen bin, umso schwieriger wurde das mit dem Zeitunterschied. Noch dazu, wo man nicht so spät schlafen gegangen sind in Asien, weil irgendwann um 10 gehst dann ins Bett. Und da stehen die Leute in Deutschland dann erst auf oder so.
Du hast ja die Mentalität der Thailänder sehr gut beschrieben. Könntest du das nochmal speziell für die Kambodschaner und die Vietnamesen auch, oder?
Ja, Vietnamesen, wie gesagt, da ist die Mentalität so, dass die sehr mehr in sich gekehrt sind, viel introvertierter als die Thais, die voll extrovertiert sind. Und sie machen bestenfalls einen zufriedenen Eindruck, aber oft nicht einmal das. Also Vietnam ist ein bisschen, da merkt man schon, was da abgegangen ist. Oder man merkt auch noch das System. Das kann ich jetzt nicht so direkt beurteilen. Da bin ich nicht so eindeutig. Da habe ich nichts Negatives so wahrgenommen. Es hat für mich schon auch alles recht frei gewirkt. Also nicht irgendwie unterdrückt oder so, gar nicht. Aber irgendwo, da stecken Traumata drin. Noch krasser ist ja eigentlich, ich war dann später, das war dann der nächste Punkt, wie man von, kann ja dann vorwegnehmen, weil Kambodscha haben wir eh schon gehabt, wie wir dann nach Kambodscha zurück sind, sind wir das Delta raufgefahren mit einem Boot über die Grenze, also den Mekong von Vietnam hochgefahren bis nach Phnom Penh in die Hauptstadt von Kambodscha. Und dort waren wir auch in so Museen und da hat man dann, da war es dann krass, weil da habe ich mir dann die ganze Geschichte mit die Roten Khmer gegeben. Und da hat man richtig gemerkt, wie stark das in dieser Mentalität, wie stark das Land betroffen ist davon, weil eine ganze Generation an Intellektuellen, die sind ja zu Millionen hingerichtet worden. Jeder, der eine Brille dran hat, war schon verdächtig, dass er intellektuell ist. Alle Lehrer, alle Universitätsprofessoren, jeder, der irgendwas, wenn die nicht radikal Bauern worden sind, entweder sind es dann eher als Bauern, weil sie an der Arbeit ja nicht gewöhnt waren, schon gestorben. Also es war schrecklich, das so mitzukriegen, was da war. Und es war ja zu eigentlich fast unseren Lebzeiten oder vielleicht ein bisschen vor oder 70er Jahre war das teilweise. Und das steckt noch voll drin, dass dann dem Land quasi der Kopf abgeschlagen wurde, könnte man sagen, ja. Auch wenn ich ja sonst im Satsang predige, no mind und solche Sachen, nicht als spirituelle Zustände, aber wenn man das radikal politisch so sieht, ist das ein Weg zurück in die krasse Steinzeit. Und wenn man das dann noch mit Gewalt umsetzt, ist das ein riesiges Trauma, was dort steckt. Und das spürt man noch. Dieses Trauma, was dieses Land erfahren hat, auch Vietnam, aber gerade in Kambodscha habe ich das schon auch gespürt. Aber da ist mehr Aufbruchsstimmung. Weil die Kambodschaner ist trotzdem so eine Aufbruchsstimmung, die aber je nach Gegend, das wird halt wiederum von China genutzt, dass die so viel aufkaufen und dort so Little China überall errichten. Also nicht Chinatown, das meine ich nicht. Chinatowns sind recht toll, weil da lernt man chinesische Kultur essen und die sind freier. Aber wirklich, wenn das so krass aufgezogen wird, das riesige Hotelanlagen, Casinoanlagen, also das war ein komisches Gefühl, das mitzuerleben, wie Kambodscha da ausgenommen wird. Mehr oder weniger ein bisschen. Also mich interessiert dann ja immer so die politische Situation, die wirtschaftliche Situation, wie geht's dem Land. Das war krass mit anzusehen, aber sehr vom Ort abhängig. Ja, ob man jetzt ist in Phnom Penh oder am Strand oder in dieser Insel, wo ich war, das war trotzdem immer dann ganz anderer offener Geist. Ja, wo wir gemerkt haben, die einen sind enger, die anderen sind, vor allem in die Städte sind es enger. Ja, das merkt man schon. Also nicht, bei uns sagt man ja oft, dass in den Städten die Menschen 10, 20 Jahre so weiter meist sind in der gesellschaftlichen Entwicklung, so in der, was auch Freiheiten etc. betrifft oder Konditionierungen alte und man das Land hier so hinterher schleppt. Schleppt klingt jetzt negativ, aber halt eine Generation meist dahinter ist. Dort ist mir das andersrum vorkommen, dass da die Menschen, die am Land oder am Meer gelebt haben, freier eigentlich waren im Ausdruck und in den Städten war es sehr dicht, so, wo viele, in Vietnam ist wiederum stark aufgefallen, sehr Tunnelrealität. Als wären die Menschen alle so in einer Tunnel, in ihren eigenen Tunnel, der eigenen Tunnelrealität drinnen. Was ja interessant ist, das ist ja auch nur ein Aspekt, den ich halt aus meiner Sicht gesehen habe. Zum Beispiel, wenn man andere Menschen hernimmt, wenn ich wieder zu meiner Tochter da zurückkomme, die war da ein Jahr dann in Kambodscha und glücklich da in Angkor Wat, diese archäologische Arbeit zu machen. Aber ihr Freund, von dem sie sich dann auch getrennt hat, mit dem sie auf Weltreise war, der hat sich in Kambodscha überhaupt nicht wohlgefühlt. Den hat es nach Vietnam gezogen. Und nach der Trennung von meiner Tochter ist er in Vietnam geblieben, hat geheiratet und ein Kind bekommen und er lebt jetzt in Vietnam. Also es gibt da immer mehrere Seiten. Es kommt ganz darauf an, wie man persönlich ist, in welcher Blase man mehr oder weniger lebt oder in welche Blase man eintaucht. Und der war noch dazu jemand, der eigentlich in Europa immer eher fremdenkritisch war und so und lebt es voll mit einer vietnamesischen Familie und so. Den hat das so gefallen anscheinend. Und Jahre, das ist jetzt schon seit Jahren da drüben, ne? Das ist schon lang her. Also es gibt viele Aspekte. Ja, und es kommt auch ganz auf den persönlichen Typ drauf an, der man ist. Das kriegt man vom Universum gespiegelt, egal wo man ist. Und auch dort gilt quasi das Gesetz der Anziehung, ja, dass man selber angezogen wird, zu dem Platz zu kommen, was für einen passt, oder auch die Menschen dann auf einen zukommen, die passen, und man dann halt in seine, wie es passt oder auch nicht passt, nicht? Weil quasi, wenn es nicht sein soll, dass man nicht mit einem Land nicht so kompatibel oder warm wird, dann wird man das erfahren und dann wird man wieder weggehen. Also ich würde da sagen, alles, was ihr da sagt, gilt, ist auch nur ein Aspekt eines Landes. Ja, und ein ganz anderer Aspekt, für jemanden anderen kann das alles ganz anders sein.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Trotzdem interessiert mich noch, von Indien sagt man ja, dass da eine besondere spirituelle Energie ist oder irgendwie da viele da eine besondere Offenheit erleben. Ich würde sagen, das ist also eine spirituelle Qualität irgendwie.
Genau.
War das jetzt in den anderen asiatischen Ländern ähnlich oder gar nicht oder unterschiedlich?
Also wie gesagt, in Thailand war es sehr freundlich, aber es war nicht so tiefgehend und authentisch, wie es in Indien ist, wo wirklich mehr Herzöffnung auch mit dabei ist. Das war so, aber immerhin hat es so auch durch den Buddhismus, man merkt auch stark, ich schaue da auch, wie sich die Religion da auch auswirkt, auch wenn es Religion nicht gleich Spiritualität ist, aber trotzdem kriegt man ein Gefühl und ein Geschmack davon. Und da ist in Thailand da wesentlich mehr als in Kambodscha oder Vietnam, weil da wurde ja gerade Religion sowieso, aber damit leider auch, das ist so ähnlich, man kann ruhig ja gegen Religionen sein, nicht? Aber wenn man dann die Spiritualität mit ablehnt, ist es so, als würde man das Kind mit dem Bade ausleeren. Ne? Und das ist so ein bisschen passiert dann in Ländern wie Vietnam und Kambodscha, und da haben sie sich ja nur nicht davon befreit sozusagen. Also die sind da merkt man von Spiritualität praktisch wenig. Ja, das ist sehr wenig. Anders ist dann in Ländern, wo dann zum Beispiel in Malaysia, da ist der Islam, da ist man dann schon, und dann kommt es wieder darauf an. Es gibt welche, die sind mehr dogmatisch religiös, oder gibt es welche, die sind mehr spirituell. Ich habe ja in Indien seinerzeit, das waren halt nur Ende 90er, da war dieser extremistische Islam noch nicht so krass da. Da habe ich meine tollsten spirituellen Gespräche eigentlich hauptsächlich mit Moslems auch gehabt. Also aus Kaschmir, und da hat man mit denen über Gott und alles Mögliche reden können, ohne irgendeine Angst haben müssen, dass man den Kopf abgehackt kriegt, wenn man was sagt, was den stört oder so. Also es war total offen und schön, die Gespräche. Und ähnlich habe ich auch in Malaysia das wahrgenommen, dann, dass der Islam dort sehr, sehr, wie sagt man, sehr liberal oder sehr, sehr, also undogmatisch daherkommt und nicht so unterdrückend, also sehr tolerant eigentlich daherkommt. Da habe ich erlebt, zum Beispiel dann in der Hauptstadt in Kuala Lumpur, irgendwo in einem Aufzug von einem Einkaufszentrum bei diese Türme und so, zwei junge Frauen aus Malaysia, die eine war voll verschleiert. Ja, also wirklich so, dass man auch die Augen vielleicht gerade sieht. Also ich glaube, ein Netz war nicht vor die Augen, aber so. Die andere war im Minirock und die haben zusammen geredet und gekudert und gelacht und sich super unterhalten. Also die haben da überhaupt keine Berührungsängste. Ne? Der eine lebt so, der andere lebt so. So habe ich den Eindruck gehabt. Ne? Und da habe ich aber dadurch auch ein bisschen mehr, da habe ich ein bisschen mehr Spiritualität dann auch wahrgenommen, so ähnlich wie beim Buddhismus in Thailand, im Vergleich jetzt zu Vietnam und Kambodscha, wo sowas gar nicht wahrnehmbar ist, aber halt in islamische Richtung. Und wirklich Volle Spiritualität habe ich dann erst in Bali, also wo man es dann am ersten mit Indien vergleichen kann, war dann mehr in Bali, aber ehrlich war da die Spiritualität, als wäre es eine Mischung aus Indien und Thailand. Ja? Also es war Hinduismus, der sich aber auf, wir können fast sagen, ein Hinduismus, der sich auf thailändische Art zeigt, obwohl Thailand ja weit weg ist von Bali, aber wo so Lebensfreude, noch viel mehr Lebensfreude dabei ist, vielleicht auch ein bisschen mehr Oberflächlichkeit, wo die Inder tiefer gehen, sind die Thailänder vielleicht ein bisschen mehr extrovertiert, oberflächlich, aber freudvoller, noch freudvoller, und wo die Rolle der Frau ganz andere ist in Bali, in dem Hinduismus als in Indien. Das hat mich eigentlich beeindruckt, wie die Frauen dort auch leben und in die Spiritualität öffentlich mit Tänzen etc., da geht es ja wirklich nur um Götter. Ja, die ganze Zeit, selbst das Geld, was einnehmen durch den Tourismus, kriegen die Götter. Also da geht es wirklich überall dauernd nur, also wir haben eine total tief verwurzelte originale Spiritualität, die sich von Indien schon sehr unterscheidet, hinduistische Wurzeln hat, aber unterscheidet und sich seit 1000 Jahren auf eine eigene Art und Weise weiterentwickelt hat, getrennt von Indien, die nie unterdrückt war. Indien war ja 200, 300 Jahre vom Islam beeinflusst, wo dann wahrscheinlich in dieser Zeit das auftaucht ist, dass die Frau sehr in den Hintergrund getreten ist, wo es vorher noch im Mittelalter beim indischen Tantrismus noch viel mehr im Vordergrund mit dabei war und jeder Gott sei Göttin an der Seite hatte, ist es in den Hintergrund gegangen in Indien, das hat Bali nicht erlebt. Dann die Unterdrückung 200 Jahre durch die Engländer, das hat Bali nicht erlebt. Also in Bali konnte sich dieser Hinduismus von vor 1000 Jahren weiterentwickeln. Und das war sehr beeindruckend. Also da ist wirklich viel Spiritualität spürbar, sozusagen. Und ich würde sagen, am meisten von allen Ländern, was ich so besucht habe.
Ja, gut, dann kommen wir jetzt mal zu den nächsten Ländern. Also
Ja.
in der Reihenfolge von Kambodscha seid ihr dann nach.
Genau. Da waren wir dann in Angkor Wat mal 2, 3 Wochen, war noch bei, da war ja da, wo schon alte Spiritualität spürbar war, durch die ganzen Bauten, die dort sind, ne? Das ist ja so eine alte Stadt mit vielen Tempeln gewesen, aber es waren mehr so Besichtigungen. Und dann ging es nach Malaysia, also ging es wieder zurück nach Thailand. Ah ja, dann war, aber das haben wir eh schon gesprochen, aber dann auf die andere Seite von Thailand, eher bei Phuket, da, weil wir Familie besucht haben von meiner damaligen Partnerin, die dort auch geurlaubt haben, waren wir eine Zeit lang in Thailand, das war aber normal touristisch und sind dann über den Landweg Richtung Süden von Thailand nach Malaysia gekommen. Das ist quasi von, also alles über den Landweg. Dann, da gibt es, ne, das ist ja so eine riesige Halbinsel, die da runterzieht und von
Kann man
dort sind wir
gut
nach
Bahn
Malaysia.
fahren, ne? Da kann man gut mit der Bahn fahren, ne?
Ja, also in Thailand war es noch Bus. Und dann, da sind wir bis Georgetown gekommen, in Penang. Der Penang ist so eine Halbinsel in Malaysia. Und da waren wir dann und Georgetown ist, die heißt halt so, weil das ja auch irgendwann einmal so eine Kolonie war und solche Namen hat. Und da waren wir dann, eine Zeit lang. Das ist eine recht schöne Stadt, so mit dem schönsten Little India, was ich je gesehen habe. Also ich habe mehrere Little Indias besucht und mehrere Chinatowns, je nachdem. Das gibt es ja fast überall in die Städte auch. Und das Little India dort, da habe ich mich voll gefühlt, als wäre ich in Indien. Also das war wirklich ganz toll, dorthin zu kommen, wo ja die Inder leben. Also das ist jetzt keine Touristenattraktion, sondern das ist so, wie wenn viele halt auswandern von Indien dorthin und dann sich in einem Kretzel zusammenfinden und dann auf die indische Kultur dort leben.
Hat das jetzt schon zu Malaysia gehört
Das ist
oder
Malaysia, ja.
Malaysia?
Malaysia, das ist Georgetown und das im Prinzip kann man jetzt viel darüber sagen, weil es ist halt eine ganz normale malaysische Stadt, wo halt auch ein Tourismus ist, wo es ein schönes Little India gibt und ich glaube, Chinatown hat es auch gegeben, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so, und einen schönen Park, aber viel ist dazu nicht zu sagen. Einfach nur, ist halt, man kommt halt dann mit der malaysischen Kultur teilweise in Berührung, aber nicht so viel, weil da ist halt der Islam und der hat mich jetzt nicht so interessiert, dass ich da jetzt so tief eintauche, aber es hat mich schon fasziniert, trotzdem, dass alles sehr tolerant war und normal. Also man konnte sogar Alkohol trinken, wenn man will, also irgendwo ein Bier bekommen, natürlich zu Horrorpreisen. Aber das habe ich ja eh nicht so braucht, dass ich da jetzt dauernd irgendwo ein Bier brauche. Es war mir egal, aber irgendwann macht man es dann, ne? Dass man sagt, okay, das ist lustig, aber im Prinzip fehlt einem ja nichts. Aber die sowas bräuchten, ne, die würden das dort auch bekommen. Also es gibt, oder Schweinefleisch wahrscheinlich sogar, ich weiß gar nicht mehr. Also es ist nicht kein extremistischer Islam dort, sondern aus meiner Sicht sehr toleranter, moderner Islam. Und dann sind wir, und das Highlight von Malaysia war dann und dann war Bahnfahrt, und das Highlight war dann für mich wirklich Kuala Lumpur. Also da muss ich echt sagen, in dieser Stadt habe ich mich verliebt. Ja, also da hätte ich mir vorstellen können, da waren kurz vorher eh in so Wohntürmen noch Wohnungen zum Verkauf, oder waren schon wieder teurer. Also dort hätte ich mir vorstellen können, eine kleine Wohnung, die man dann sonst vermietet. Also Kuala Lumpur hat mich so extrem beeindruckt, wie keine andere, naja, Singapur vielleicht. Das war ja nicht weit weg ist von Kuala Lumpur. Aber die hat mich wirklich sehr stark beeindruckt, die Stadt. Und zwar nicht die Vergangenheit der Stadt oder die Kultur der Malaien, sondern die Stadt gibt es ja noch nicht so lang. Die ist, glaube ich, 1820, 1830 war dort noch Sumpfgebiet. Und es hat mir ja die Zukunft beeindruckt, dass dort, und Singapur in der Hinsicht noch viel mehr, wie dort gebaut wird, wie dort das System ist vom öffentlichen Verkehr, wie dort, wie das alles gemacht wird. Also das alltägliche Leben, das dort stattfindet, ist uns in Europa, aus meiner Sicht, sind diese asiatischen Städte à la Kuala Lumpur und Singapur uns mindestens ein, zwei Generationen voraus. Und da meine ich wirklich voraus im Vergleich zu Europa. Ja, man dann dachte in dieser Städte, als wären die europäischen Städte Museen oder sowas in die Richtung von früher. Einerseits technologisch, aber auch diese intelligenten Systeme des Transports, Essen, diese ganzen Food Courts, wie es sind. Also das ist mir einfach so intelligent vorkommen. Ja, sagen wir es mal so. Und so viel Bewusstheit drin, wie man es richtig machen könnte. Ja, so viel war da für mich mit drin. Darum hat mich diese Stadt so beeindruckt. Und natürlich dieser Prachtbau, diese zwei Shiva-Lingams von diesem Doppel Twin Tower in Kuala Lumpur, die ja 500, 600 Meter hoch sind und nur in den 90er Jahren die höchsten der Welt waren. Wolkenkratzer, wenn man da unten steht, das ist beeindruckend. Und das hat mich auch beeindruckt von der Architektur her. Also ganz anders als in Amerika, irgendein Wolkenkratzer, der fast wie ein Plattenbau dort steht. Das ist schön. Das ist einfach schön. Das hat eine Energie ausgestrahlt. Ich bin da ehrfürchtig davor gestanden, immer wieder hin zu die Türme. Also die haben mich extrem ergriffen. Also auch vom Herz und alles. Also das war wie ein Monumentalbau. Also auch wenn das nicht spirituell gemeint war, aber das hatte wirklich Energie. Das hatte was.
Und wie war es mit den Menschen da? Hat die äußeren Umstände, haben die Menschen glücklich gemacht? Also hatten die so eine Ausstrahlung oder?
Ich habe die Menschen da speziell in Kuala Lumpur als relativ, ja, modern, nicht westlich, würde ich nicht sagen, aber ich habe die eigentlich durchwegs positiv. Also das ist jetzt komisch, wenn ich sage normal. Es ist wie ein bisschen eine Mischung aus, ja, schon auch fast indisch ein bisschen und ja, chinesisch kann man nicht sagen oder thailändisch, schon so in der Richtung. Also, wenn ich es jetzt so betrachte, war das näher dran an Indien als Thailand zum Beispiel. Außer, dass es jetzt eine andere Religion war, aber ansonsten vom ganzen Gehabe und von der Art und Weise zu sein und von der Ausstrahlung waren die Menschen gar nicht so unähnlich. Die Malaien jetzt.
Wie habt ihr da gelebt? Auch in einer Wohnung oder?
Genau, ja, also dort in Kuala Lumpur haben wir ebenfalls, in Georgetown, das war übrigens eines, wo wir in einem Hotel waren, fällt mir jetzt ein. Aber in Kuala Lumpur haben wir dann in so einer Airbnb-Wohnung gelebt, in einem ganz tollen Service-Apartment. Ich glaube, wir waren fast im 30. Stock. Es war, das Bett war direkt neben einem Fenster. Das Fenster ging bis zum Boden. Das heißt, du bist im Bett gelegen, hast aus dem 30. Stock rausgeschaut. Das war ganz toll und beeindruckend und günstig relativ. Also, Ein Hotel wäre teurer gewesen, ne? Und so, da konnten wir eben auch, unten haben wir Markt gehabt, konnten uns Früchte kaufen oder für Frühstück oder so, oder auch, wenn wir so mal, Food Courts, ganz tolles Essen auch dort, also, die haben, das war schon typisch, da hast dann alles kriegt aus ganz Asien, also du hast dann die aussuchen können, und alles aber Streetfood-mäßig, also ähnliche Dinge wie in Thailand, ähnliche Dinge, du hast alles kriegt, wie in China, Hongkong-Suppen, oder du hast alles gekriegt, aber sehr asiatisch. Viele Teig, diese ganzen Teigtaschen, die liebe ich extrem, die esse ich gern, die hast du aussuchen können. Schon direkt am Marktstand all diese verschiedenen Teigtaschen durchprobieren können. Vegetarisch oder auch mit Fisch gefüllt. Ja, also je nachdem.
War das am Meer eigentlich auch
Nee,
oder am
Kuala
Meer?
Lumpur ist nicht am Meer. Nee. Also war nicht Fisch, sondern eher irgendwelches Krabbenfleisch oder sowas war da drin, wenn ich es nicht
Aber
vegetarisch gehabt habe.
in der Großstadt, was hast du da so gemacht den Tag über? Also gab es da auch Parks, wo du drin, wo man spazieren gehen konnte
Richtig,
oder?
wir sind irrsinnig viel abgegangen. Also wir sind die ganze Stadt mehr oder weniger fast zu Fuß abgegangen. Oft ist man gegangen, wenn es heiß war, ist dort typisch, dass man in irgend so ein großes Einkaufscenter reingeht, wenn man in der Großstadt ist, das machen die Malaien auch. Oder das machen also die Menschen, die dort leben auch, die kühlen sich dann ab, indem sie dann dort reingehen und da vielleicht 2, 3 Stunden hin. Also da waren Einkaufscenter, da sind unsere Mini dagegen. Waren riesig und du hast spazieren gehen können drin und da waren auch schöne Anlagen und Brunnen und was weiß ich was alles, wie sonst auf einem Flughafen oder so. Und dann hast Cafés oder eher weniger Cafés, ich habe dort vor allem Matcha-Tee getrunken, der da dort jetzt auch total modern ist, der kommt ja aus Japan, das ist dieser grüne Tee mit dem Pulver, den man so schaumig rühren kann, wie ein Cappuccino im Prinzip. Und der hat mir damals am besten geschmeckt ja, und hat einfach sich die Stadt angeschaut und alles zu Fuß mehr oder weniger abgegangen. Was auch war, neben den Bauten, die mich interessiert haben, in Kuala Lumpur habe ich relativ viel gearbeitet damals. Da habe ich am Laptop aber was einiges gemacht. Also da bin ich dann oft allein im Hotelzimmer geblieben und die Partnerin hat sich die Stadt angeschaut. Das ist da auch passiert.
Ja, am 30. Stock ist ja auch schön. Da ist man, glaube ich, so ziemlich über dem Lärm der Stadt. Ne?
Ja,
Also
absolut. Ja, das ist total
sieht
richtig.
man und spürt. Und ich habe mal in
Genau.
Berlin in einem Hochhaus gewohnt. Das war auch nicht schlecht. Ja.
Richtig, ja, und kann man sich schön und ist bei sich. Also für mich war das, ich war bei Weitem nicht so, selber nicht so nach außen gewandt, wie es früher in Indien war, wo ich wirklich den ganzen Tag nur auf die Beine war, sondern ich war auch viel bei mir und so, also egal, dieser Teil, der in mir da ist, der ist ja zufrieden, egal wo er ist und der muss ja auch nicht irgendwas immer sehen und aufnehmen. Also ich habe da viel mit mir oder was geschrieben und so. War auch viel mit mir einfach. Ja. Gerade in einer Stadt, weil in einer Stadt muss ich dann auch nicht immer draußen sein.
Ja, und da war es auch mit dem Verkehr leichter, über die Straße zu gehen.
Richtig, ja. Die sind, also Gehsteige, glaube ich, gab es dort eher. Und vor allem gibt es ja auch sowas wie eine U-Bahn. Also da hast du auch öffentlichen Verkehr viel besser. Also in Ho Chi Minh City war das schwieriger. Da war mit öffentlichem Verkehr fast gar nichts. Aber in Kuala Lumpur war ganz moderner Verkehr. Nicht so toll wie in Singapur, war es ja noch krasser. In Singapur, wenn man Verkehr, ich nehme das jetzt vorweg, weil Singapur kommt ja erst irgendwann, aber Singapur ist ja nur 2 Autostunden von Kuala Lumpur entfernt. Aber eigener Staat, also nicht nur Stadt, sondern ein Staat. Und hauptsächlich zu 80% ausgewanderte Chinesen dort, aber die haben ein System, da gibt es fast keine Autos. Die Leute haben alle Geld, könnten sich alle Autos kaufen, aber du wartest 2, 3 Jahre auf die Genehmigung, ein Auto haben zu dürfen. Und darum gibt es sehr wenige Autos, riesige Gehsteige, so große habe ich nirgendwo in Asien gesehen, größer als bei uns, viel Parks, irrsinnig viel Grün. Und das Krasseste, Singapur war die einzige Stadt, wo ich das Wasser aus der Wasserleitung getrunken habe. Dort gibt es eine Versicherung, wenn du krank wirst, kriegst $100.000 und wenn du stirbst, kriegen die Hinterbliebenen 1 Million Dollar. Zwar Singapur-Dollar, muss man jetzt dazu sagen, ist ein bisschen weniger wert wie ein normaler Dollar, aber die haben Trinkwasser. Die haben echte Trinkwasserqualität. Also die Singapur ist
War
eine
Singapur
krasse
jetzt
Stadt.
die nächste Station
Nee,
oder
ich
seid ihr
habe es nur vorweggenommen, weil es so
ja,
nah war.
aber
Nicht?
ja,
Ja, war nicht die
vielleicht müssen wir
nächste
ein bisschen
Stadt.
raffen, weil
Okay. Stimmt, jetzt sind nee, wir sind dann weiter von Kuala Lumpur direkt nach Bali geflogen.
Ah ja, kommt erst Bali. Bali interessiert mich
Genau.
natürlich auch sehr, ja.
Ja, das ist jetzt die, weil von da ist dann jetzt dann langsam nur mehr zurückgegangen. Weil in Bali waren wir dann 9 Monate, also 6 Monate direkt, dann dazwischen eine Woche Singapur, um es wieder zu verlängern und dann wieder 3 Monate. Und ja, Bali war eben, ursprünglich wollte ich da damals dann im Winter nach Indien, aber da mir Bali so gut gefallen hat und dort auch sogar Straßen waren, wo ebenfalls wie indische Kultur und so war, sind wir in Bali hängen geblieben, weil es so toll war, weil es uns so gut gefallen hat. Also Bali ist ganz speziell. Ja.
Nicht schon, also nicht schon überlaufen mit sehr viel Tourismus
Ja,
oder auch
doch.
Menschen, die da leben.
Doch schon, doch. Es gibt auch viele Expats, also welche, die dort leben, auch digitale Nomaden. Es ist schon viel. Man muss einmal eins sagen zu Bali. Jeder, der glaubt, dort sind Traumstrände, das ist ein völlig falsches Bild von Bali. Also man findet viel schönere Strände in Thailand oder in Goa oder in der Karibik oder in Mexiko oder so. Ja, das sind unvergleichbar schöner. Also Bali ist kein Strandurlaub. Ja, das ist ein Missverständnis, was irgendwie in Europa oder bei vielen existiert. Bei mir war es auch so und immer wenn ich es wenn erzähle, mindestens 2 von 3 glauben, dort sind die Traumstrände. Das ist aber nicht so. Es gibt zwar ganz im Süden vielleicht ein paar schönere Strände, die aber komplett von Ressorts, und zwar Ressorts eher für Millionäre, belegt sind. Südlich vom Flughafen, da ist niemand. Also da, wenn man da nicht gerade, was weiß ich, aus Hollywood ist, fliegt man da nicht hin. Oder geht man da nicht hin. Und die sind nicht besonders schön, die sind dann umzäunt und man kommt nicht raus. Also die können vielleicht, aber selbst die sind nicht so schön wie in Thailand zum Beispiel. Bali steht für mich rein mehr für Spiritualität, für diese Dinge. Ist ja auch eine Vulkaninsel, das habe ich auch erlebt, dass da. Wie hat der geheißen? Angkor oder so. Zu der Zeit, wie wir dort sind, ist der gerade ausgebrochen und wir hatten fast wochenlang so einen leichten Tremor gespürt. An das gewöhnt man sich dann, ne? Dann. Wie so ein leichter Tremor, der die ganze Zeit da ist, weil der Vulkan arbeitet. Ist halt kraftvoll, das Ganze. Und die Strände im Süden gibt es dann ein paar Strände, das sind aber hauptsächlich, da fliegen viele Australier hin, die das so betrachten, weil sie sind nur 3 Stunden entfernt von Australien vom Flug. Die betrachten Bali so wie die Deutschen Mallorca. Also da ist ein bisschen Ballermann, also nicht unbedingt sehr, also außer man will jetzt Ballermann, ne? Dann kann man ins Süden auf die Strände gehen. Oder wenn man surfen, wenn man surfen will, es ist sehr windiger dort. Also das ist nicht so prickelnd, der Süden, würde ich jetzt mal sagen. Und darum sind wir sehr schnell von dort weg. Digitale Nomaden gibt es zwar auch viel, aber das hat uns ja auch nicht so wirklich interessiert, diese Menschen. Und dann sind wir sehr schnell in Ubud gelandet, was im Prinzip das spirituelle Zentrum ist von Bali. Das ist mehr im Landesinneren, also mit dem Roller, mit dem Motorroller schon 1 Stunde vom Meer weg. Aber das ist das typische Bali, wo, wenn man Bali erfahren will, dann ist Ubud aus meiner Sicht zumindest der Anfang. Von dort kann man nur weitergehen. Wir haben uns dann später die ganze Insel angeschaut. Und in Ubud, da hat man, das war früher die Stadt der Heiler, schon zu Zeiten, bevor Westler gekommen sind und Yoga gemacht haben und Meditation und solche Sachen, war das immer schon Ubud in Bali, die Stadt der Heiler. Und das zeigt sich immer spirituell. Und die ist jetzt auch die Stadt, wo die meisten Spirituellen landen, wo es auch sehr spirituell viel ist, was Tempel betrifft, Aufführungen, solche Dinge, was ja auch typisch ist für Ubud. Also man kann, wenn man sucht, schon noch irgendwo ein Restaurant finden, das Fleisch serviert, sage ich jetzt mal. Aber dort ist total vegane Kultur auch eingezogen, also es ist sehr viel, also Veganer und Vegetarier finden dort, ist Eldorado, sage ich jetzt mal, ne? Und wirklich gut, also hochwertig, gut, frisch, von der Cuisine, also von der Kochkunst her, Hammer, also viele digitale Nomaden sind auch deshalb dort, aber dort sind dann solche, die wirklich Yoga machen wollen, Meditation machen wollen, die irgendwelche solche Sachen machen. Also Ubud ist da wirklich als erster Anlauf zumindest extrem zu empfehlen. Und wir haben da gelebt, außerhalb ein bisschen von U-Boot, weil wir ja eh immer Roller gehabt haben. Und da lebt man dann so, dass man mitten in die Reisfelder lebt, irgendwo eine Villa hat, mit Pool, mit Private Pool, der gehört nur für einen, meist ist im Preis dabei. Also man bucht es dann monatlich natürlich, für mehrere Monate. Ansonsten bleibt dann wahrscheinlich auch nur Gasthaus übrig. Aber wir hatten das eh sofort. Wir waren dann ein halbes Jahr in einer einzigen Villa, ohne dann, die wir dann gefunden haben. Am besten bucht man so, dass man ein, zwei Wochen einmal ankommt irgendwo, wenn man länger bleiben will, überwintern oder übersommern oder was weiß ich, dass man irgendwo einmal ist. Und von dort dann schaut vor Ort, es gibt da Facebook-Gruppen in Bali sogar, wo dann diese Häuser und Villen annonciert werden. Und da ist dann immer dabei auch die Putzfrau und es ist der Poolboy dabei, der ein, zwei, dreimal in der Woche kommt und den Pool reinigt. Und es ist dann ein privater Pool, in den kann man auch nackt reingehen, weil der nächste Nachbar ist hunderte Meter entfernt und dazwischen ist ein Reisfeld, wo dann vielleicht, wenn der Reis gerade reif ist, schon am Meter hoch der Reis steht und der Pool geht in die Erde, sieht keiner. Also man bewegt sich dort dann nackt und hat da seinen privaten Pool und das Ganze um, was weiß ich, sage jetzt mal, was haben wir zahlt, ich glaube so, also inklusive Putzfrau, inklusive Poolboy, die Villa unter Pool 600 Euro im Monat. Ne? Das kann man sich leisten. Und das war luxuriös. Ja, allein, und auch dieser ganze Stil, die Architektur, die die haben, alles mit Steinen, die Waschbecken sind so aus großen Steinen gehauen, sozusagen. Also, es ist so, so schön, dieses Leben, wenn man so in Bali, die balinesische Kultur, wie die mit allem umgehen, wie die hinter allem. Es ist natürlich ein bisschen esoterische Spiritualität und Götter und so und jedes Ding hat seinen Gott, aber oder seine Göttin, aber wie das zelebriert wird, das ist einfach, es macht Spaß und Freude, also berührt das Herz vor allem. Ist jetzt nicht so, dass es gerade, dass das jetzt was ist, was zur Erleuchtung oder irgendwas, aber es berührt das Herz. Das ist so typisch die Bali-Kultur und wie die halt so sind. Und das war in Ubud, ist so ein dort, wo sie das sammelt, wenn man dann Glück hat, erfährt man Geheimtipps. Die würde ich dir, Devaseto, jetzt aber nicht öffentlich sagen, weil es gibt wirklich Geheimtipps, den kann ich dann nachher sagen. Hoffentlich melden sie jetzt bei mir dann nicht so viele Leute. Aber da gibt es noch was, was so ist wie U-Boot vor 30 Jahren. Aber ich sage
Ja,
jetzt nicht.
der hört sich sehr gut an.
Ja.
Villa hört sich auch an, dass es relativ groß war, das Haus dann, ne? Oder?
Richtig, also wir hatten dort ja zwei Zimmer plus eine Überdachung, wo man dann draußen auch essen, trinken konnte und über Pool so noch so ein Sonnenplatz. Also war schon, also man konnte dort gut und Küche natürlich, wo man selber kochen kann und alles. Riesiges Bad, also ganz toll.
Wie sah da so ein typischer Tag aus? Sei der da auch irgendwie in die Natur gegangen oder?
Ja, also anfangs oder die längste Zeit war es so, dass wir schon in die Umgebung viel erkundet haben. Wir hatten zwei Motorroller und sind viel herumgefahren, haben uns aber auch so eingerichtet, dass wir wirklich ganz normal dort leben, also Frühstück immer selber oder ab und zu kocht. Oder man hat sich das Essen sogar, wenn man nicht wohin gegangen ist, was dort auch krass ist, da gibt es wie Lieferando oder sowas, da gibt es quasi wo du über Web Restaurants genauso zusammengeschlossen sind, also, und das bringt er dann, wer mit dem Motorroller fährt, der außerhalb der Stadt, waren ja doch von der Stadt 10, 15 Minuten außerhalb, kannst du dann das Essen liefern lassen und jedes Essen, also ich habe schon erwähnt, vegan, vegetarisch, aber eben auch, kannst du griechisch, du kannst mexikanisch, indisch, alles möglich, Sushi, alles kriegst du dort, und das ist einmal die Seite, und ansonsten haben wir sich natürlich in der Umgebung alles angeschaut, dann sind wir auch herumgefahren, und haben Ausflüge gemacht weiter weg zum Meer, also haben dann uns umgehört, wo kann man ans Meer, also dass man nicht da im Süden, sondern es gibt dann so ein paar Strände, ebenfalls wieder mehr oder weniger ein bisschen Geheimtipps, wo man mit dem Roller dann eine Stunde hinfährt und da hat man dann einen schönen weißen Sandstrand, wo es auch urig ist und so, das gibt's auch. Ansonsten sind nämlich sonst auch nur schwarze Sandstrände, ähnlich wie auf die Kanaren, weil es eine Vulkaninsel ist, die gibt es mehr im Schwarzer Sandstrand gibt es im Osten der Insel und im Norden sind eher so, sind sehr steinig die Strände. Wir sind dann irgendwann, haben wir uns dann noch gemacht, dass wir uns, ich weiß nicht, wie lange das war, eine Woche oder 2 Wochen oder 10 Tage, dass wir dann die Roller genommen haben und ihren kleinen Rucksack und die ganze Inselküste komplett abgefahren sind und jede Nacht woanders geschlafen haben, also die ganze Küste abgefahren sind und alle Strände besucht haben, auch im Norden und im Osten. Im Norden sind es aber eher steinig und flach, aber dort sind sogar einige spirituelle Center, die da so Seminare anbieten oder wo man Seminare machen kann. Ich war damals auch auf der Suche nach einem Seminarzentrum, weil damals der Werner Ablass und ich noch geplant haben, irgendwo in Asien am nächsten Event zu machen, bevor er dann leider gestorben ist. Er ist eh gestorben, wie ich genau auf Bali noch war. Und haben wir da einige Zentren angeschaut, also auch solche Dinge. Und dann haben wir auch Tagesausflüge, viele Tagesausflüge mit dem Roller gemacht, irgendwo hin, zu einem Vulkan hin und den Vulkan umkreist und angeschaut, die ganze Landschaft. Also wir waren extrem noch mehr als an der Kultur, an der Landschaft interessiert, weil einfach diese Schönheit, das ist, aber war in meiner ganzen Asienreise so, dass mich teilweise die Landschaft, wie die ist und auch die Architektur bei den Städten fast mehr interessiert hat als die Kultur selbst, die ich dann ja mal relativ schnell kennengelernt habe und eh schon irgendwo gekannt habe, hat mir dann die unterschiedliche Landschaft interessiert und da haben wir dann Reisfelder besucht, solche Dinge. Aber ansonsten waren wir dann halt dort und ich habe auch ein bisschen am Laptop gearbeitet und so am Pool sitzend oder dann dazwischen nackt vom Laptop und dann rein in den Pool und wieder raus. Also sich's einfach gut gehen lassen. Das war so die Bali-Zeit. Beziehungsweise man kann auch wirklich Sachen machen, was wir auch gemacht haben. Wir haben Nusa Penida, das ist ein Geheimtipp, den sage ich jetzt lauter quasi. Nusa Penida ist eine Nachbarinsel von Bali, eine ganz kleine. Da fahrt man mit der Fähre, ich glaube, 1 Stunde, 1,5. Der Größenunterschied ist so, also Nusa Penida zu Bali ist ungefähr so wie wenn Bali Gomera wäre, dann wäre Nusa Penida ein Felsen. Also riesiger Unterschied. Ganz kleine Insel Nusa Penida, aber ja, hat was, lohnt sich. Da gibt es nur Natur, nur traumhafte Strände. Übrigens in Nusa Penida, da gibt es tolle Strände und nur Natur und da kann man mit dem Roller den ganzen Tag über die Insel fahren. Solche Dinge haben wir gemacht. Waren wir dann eine ganze Woche dort und intensiv diese Nachbarinsel angeschaut. Ja.
Okay, und die Menschen merkt man, also den Hinduismus oder diese Form von Hinduismus hast du ja schon angesprochen.
Ja.
Das ist wahrscheinlich sehr angenehm, ne? Also.
Ja, extrem. Und wir haben einen Kontakt da dann gehabt. Interessanterweise über die Putzfrau. die Menschen leben dort in riesige Großfamilien. Und das heißt, da ist dann irgendwo eine Mauer, mehr oder weniger davor, wie bei einem Grundstück. Von mir aus, das ist jetzt 20, 30 Meter lang und dann ist ein Eingang. Und dann glaubst du würdest in ein Haus jetzt reinkommen oder irgend sowas, wie bei unserer Familie. Aber in Wirklichkeit kommst du wie in ein kleines Dorf. Das geht dann nach hinten hunderte Meter, also 200, 300 Meter nach hinten und da ist dann ein kleines Haus nach dem anderen und da wohnen dann da drinnen, was weiß ich, 20, 30 Erwachsene und Kinder und die sind alle verwandt, so Großfamilien. Und die wohnen da wie ein kleines Dorf und jeder hat seine eigene Rolle. Und da eine geht dann eben putzen, aber andere ist dann die Heilerin. Ne? Und ich wollte dann, ich habe da mit dem, weil ich noch Nicht, weil der Tisch so komisch hoch war. Ich habe dann später einen Bürosessel mir extra gekauft, weil der Sessel, den ich in der Küche da hatte, um am Laptop zu sitzen, da habe ich dann irgendwie ein bisschen Rückenprobleme gekriegt. Und da hat man die Putzfrau, ja, sie hat da in ihrer Familie ist eine mit heilenden Händen und die massiert so gut. Und die haben wir dann auch kommen lassen. Und dann haben wir diese ganze Familie, wurden eingeladen zum Essen etc. und haben diese Großfamilie kennengelernt. Und viel mehr auch über die Spiritualität, wie die da so drauf sind, dass eben alles für die Götter immer gemacht wird und wie der Zugang da ist. Das sind wirklich ganz krasse Geschichten, die man da teilweise auch erfährt. Zum Beispiel im Norden von Bali gibt es ein Dorf oder eine Gegend um einen Berg herum, da werden die Menschen lebend bestattet und die sitzen irgendwo so Nanohöhle oder so ähnlich. Also die werden nicht eingegraben, sondern die vertrocknen dann irgendwie. Ja, also die sind fast mumifiziert. Ja. Und wenn dann eine Feier ist, wenn welche heiraten oder wenn es eine Geburt gibt oder sowas in die Richtung, also eine Familienfeier, dann werden die mit an den Tisch geholt. Und sitzen dann als Leichnam, weil schon 2, 3, 4, 5 Jahre tot ist, mit am Tisch. Also es gibt sehr krasse Richtungen da, in deren Spiritualität. Also das hat, von außen könnte man glauben, das hat was mit Voodoo zu tun, hat aber mit Voodoo überhaupt nichts zu tun, so wie es in Karibik oder so ist. Sondern es ist eigentlich einfach so eine Art Ahnenverehrung und so eine Selbstverständlichkeit für die, dass da der Ur-Ur-Opa auch noch mit am Tisch sitzt. Habe ich aber nicht erlebt und ist nur in einem speziellen Dorf. Da kannst du nicht als, da könntest du nicht teilnehmen als Westler oder irgend sowas, nicht? Aber die wissen das dort. Und also gibt ganz, ganz krasse, aber immer tolle Sachen. Und das Jahr ist auch ganz anders eingeteilt. Die haben fast jede Woche 2, 3 Feiertage, wo wirklich gefeiert wird, zelebriert wird, getanzt wird und irgendwelchen Göttern, ja, irgendwelche Lebensmittel geopfert werden. Das kostet alles viel Geld. Also der ganze, das Geld vom Tourismus geht für die Götter drauf. Im Prinzip kann man sagen. Und die meinen das ja wirklich ernst und das ist auch so. Also das ist schon sehr beeindruckend.
Ja, gut, wo ging's nach Bali hin dann?
Ab da ging es eigentlich langsam retour, weil nach Bali, wir waren zwar dann, wie gesagt, in Singapur eine Woche. Weiß nicht, da habe ich eh schon fast alles gesagt.
Ja, da würde
Trinkwasser
mich
kann,
noch
ja?
interessieren, weil Singapur wird als immer als so sehr teuer dargestellt. Kann man da trotzdem
Nee.
mal zeitlang sein? Also.
Ja, absolut. Also was das Teure ist, was das Problem in Singapur ist, ist, das ist ja eine Stadt und die können sich nicht ausbreiten, weil im Rücken haben sie Malaysia. Früher war es ein Teil von Malaysia. Und Singapur ist auch von der Bevölkerung ja ganz anders als Malaysia. Da sind ausgewanderte Chinesen, die vor 150 Jahren aus Südchina eingereist sind, also im 19. Jahrhundert noch, und dort ihr Leben weiterentwickelt haben. Und was dort mangelt, ist der Platz. Die tun zwar jetzt Sand aufschütten im Meer, um wieder neuen Platz und Erde zu gewinnen und darauf wiederum irgendwelche Hochhäuser zu bauen. Sind natürlich irrsinnig viele Hochhäuser, Wolkenkratzer. Aber das ist das Problem. Das heißt, teuer ist dort die Unterkunft. Und da war das Günstigste im Prinzip, und das war zu unserer Zeit, waren das $50, wahrscheinlich werden es jetzt 70 sein oder 80, was dann pro Nacht schon die Unterkunft kostet. Und du bist dann eigentlich in einem kleinen Kammerl zu zweit mit einem Bett, alles auf super smart, also smart im Sinne von intelligent durchdacht, dass sich das mit dem Raum ausgeht, dass du auf 12, 13 Quadratmetern, ja, das ist so, stört aber nicht. Ja, aber hast gerade ein kleines Ding. Also wenn es dein normales Zimmer, ein größeres haben willst, da zahlst du dann schnell 200, 300 € wahrscheinlich pro Nacht, wenn es mit Ding, aber da war trotzdem alles drin. Bad, Dusche, war alles da. Aber weiß ich nicht, größer als vielleicht 12, 13 Quadratmeter, aber es geht. Und hat damals 50 gekostet, das war das Einzige, dass die Unterkunftskosten halt teurer sind. Und je nachdem, wie viel Budget man dafür einplanen will und so und wie viel einem das wert ist. Aber dort bleibt, wenn man eine Woche dort ist, gerade zum Visa verlängern, dann bleibt man ja nie im Zimmer, da schlaft man ja nur normalerweise. Also bei uns war es so. Sonst hätte ich schon was Größeres gern wollen, wenn ich mich dort aufhalten auch noch soll. Aber so war es okay. Und Essen ist eigentlich ganz fast normal. Also nicht teurer als in Kuala Lumpur. Gibt es ebenfalls so Food Halls. Man muss halt auch bereit sein, da das Einheimische zu essen. Dort zu essen, wo die Einheimischen essen, diese riesigen Food Courts. Und für mich war das beeindruckend, ich hätte was anderes essen können, weil es war nicht billiger oder teurer. Also die Suppen waren nicht billiger wie was anderes. Aber mich haben diese Suppen dort so beeindruckt, diese Nudelsuppen, so riesige Töpfe mit verschiedenen Geschmack, jeden Tag eine andere, völlig anderes, was ich noch nie gegessen habe, Geschmäcker. Und Teigtaschen stehe ich ja auch sehr drauf. Und das, aber ganz normales Essen wäre genauso. Die Preise sind okay, wenn man in diese Food Courts geht und dort ist, wo die Einheimischen essen.
Bei Singapur denke ich jetzt auch ans Geld. Also überhaupt haben noch gar nicht drüber gesprochen. Habt ihr immer mit Kreditkarte gezahlt oder musste man in jedem Land das Geld tauschen oder wie lief das?
Ja, schon. Also man musste schon. Also mit Kreditkarte zahlen war bei der ganzen Reise fast nie, sondern man hat mit Kreditkarte Geld abgehoben, nicht? Und dann halt bar bezahlt. Wobei da muss ich jetzt sagen, wo war denn das? Befürchte, es war ein U-Boot. Da muss ich das als Warnung mitgehen. Das war blöderweise auf Bali und den U-Boot am gefährlichsten. Dort gibt es eine Kriminalität, die Kreditkarten auslesen, hacken. Da muss man aufpassen. Da muss man aufpassen, zu welchem Bankomat man sozusagen geht. Das ist nicht ungefährlich, dass dort dann der Code kopiert wird und die dann abheben. Und es ist uns auch passiert, dass wir bei einem Bankomat waren, bei dem was passiert ist und deshalb unsere Karte, ich weiß nicht mehr, wir haben alles mit einer Karte eigentlich da gemacht, weil das DKB, das waren damals die Gebühren. Das Problem ist in diesen Ländern, man zahlt immer Gebühren. Man zahlt immer entweder mindestens $5 pro Abhebung, egal wie viel du abhebst, und bei manchen auch nur Prozente. Und da muss man schauen, was ist die billigste, wenn man langfristig dort ist, sollte man vorher schauen, mit welcher Karte möchte man dort Geld abheben, wo ist es am günstigsten, dass man nicht da viel an Gebühren verliert. Und die wurde dann eingezogen. Ich weiß nicht, ob es eingezogen wurde oder ungültig erklärt, obwohl uns ist nichts passiert. Das heißt, es hat niemand abgehoben und irgendein Geld. Aber die Karte war gesperrt. Und da musste ich mir von meinen Töchtern mehr oder weniger Karte nach Bali schicken lassen. Was natürlich ein paar Tage oder Wochen gedauert hat. Da hatte ich das Glück, dass ich über Krypto dort abheben konnte. Das heißt, selbst wenn wer jetzt da nichts mit Krypto am Hut hat, aber das ist kein Problem, dann sich damit zu erkundigen, irgendwo bei einem Exchange Krypto zu kaufen, sich die Krypto nach Bali zu schicken. Das ging damals, das dauert dann 10 Minuten und du fährst dann zu der Bank hin und kriegst das Ganze das wieder dann in bares Geld umwandeln. Und so sind wir dann durchgekommen während der Wartezeit auf die Kreditkarte.
Hast du irgendwie mitgekriegt, ob es Länder gibt, wo man auch selber ein Konto eröffnen konnte? Oder war das überhaupt kein Thema für euch?
War kein Thema, aber als ich das machen musste, dass ich Krypto von Europa mehr oder weniger von irgendwo dann hin, da brauchte ich ein, das ist über eine Bank gegangen und dann brauchte ich bei dieser Bank, ich weiß nicht mehr, das war sowohl Bank als auch Exchange, da hatte ich dann ein Konto, das habe ich dann später wieder aufgelöst. Ja.
Und ich habe noch ein allgemeines Thema, fällt mir gerade ein, Haustiere oder überhaupt das Verhältnis zu den Tieren, zu Hunden zum Beispiel. Das heißt ja in Asien irgendwie, dass Hunde auf der Straße leben und so. Ja, kannst du da was drüber sagen? Es gibt Menschen, ich kenne zum Beispiel jemanden, für den ist das schwer mit anzusehen, wie da wahrscheinlich die Tiere behandelt werden.
Also, so wie in Indien mit den Hunden, habe ich es nirgendwo erlebt. Dass die da so frei rumlaufen, aber auch so leidvoll teilweise. Ne? Das nee, war nicht so Thema. In Bali hat es relativ viele Katzen gegeben, was Menschen haben da Katzen gehalten als Haustiere. Das muss ich jetzt da dazu sagen, in Bali gibt es giftige Tiere, also Giftschlangen und so. Und vor allem in die Reisfelder. Und das ist schon Thema dort. Also giftige wilde Tiere. Und da haben dann die Menschen zum Beispiel Katzen und so als Haustiere, die dann wieder abschreckend oder so wirken. Aber ansonsten habe ich da haustiermäßig sowieso Hunde. Hunde ist dort nicht so Thema. Also die Menschen haben keine Hunde und es gibt da nicht so verwilderte Hunde wie in Indien. Das ist dort nicht Thema. Wenn, dann ist Thema nur in Bali, waren noch Katzen da. Und ansonsten ist man eher mit Wildtieren konfrontiert als mit Haustieren. Hauptsächlich Wildtiere, aber da teilweise nicht zu wenig. Also in Bali auch ganz großes Thema, riesige Echsen. Also keine Geckos, kleine, sondern richtig große Echsen, die dann eventuell mit im Haus leben, die teilweise auch giftig sind, zumindest der Biss, vom Schleim und so, Entzündungen etc. mal aufpassen muss, also die man besser nicht am Schwanz packt oder so. Solche Täter muss man sich erkundigen. Also mit giftigen Tieren ist man schon konfrontiert. Mehr, also ist man ja in Indien auch, aber ich finde in Bali mehr. Ja.
Und wie
Palmas Giftschlangen.
kann man sich davor schützen?
Ja, achtsam sein. Ne? Also auf Pfaden gehen, auf normalen Pfaden gehen und nicht irgendwo in die Reisfelder direkt rein, weil gerade da tummeln sich schon Giftschlangen, sondern dann auf die Pfade, die durchgehen, weil da bleiben die Schlangen eh fern, weil sie ja wissen und spüren, da gehen Menschen. Und halt, wenn man einen festen Tritt hat, ist ja auch gut, also schon festes Schuhwerk in so einem Fall, ist ja auch gut, wenn man nicht drüber schwebt, sondern auch ruhig sich zeigt, weil dann flüchten die Tiere ja sowieso, die wollen ja vom Menschen nichts. Also so in dem Sinn ist aus meiner Sicht ungefährlich, wenn man nicht gerade in irgendeiner Panik kommt oder Tiere in die Enge treibt oder irgend sowas, dann sehe ich da kein großes Problem. Und dann, wenn es aber passiert, dann unbedingt merken bei einer Schlange, wie sie ausgesehen hat, damit das richtige Gegengift ist. Aber von den Bauern her, also Touristen, habe ich überhaupt nichts gehört, dass da vielleicht wieder mal wer gebissen oder auch gestorben ist. Kann schon sein und man hört's. Hat es nicht mitgekriegt, weil es so selten ist. Aber bei Bauern ist das Thema. Also bei den Reisbauern ist das Thema. Da sterben jedes Jahr ein paar an Giftschlangen. Da sind da Kobras drin, was ich weiß, gibt es auch dort. Und vor allem die grüne, ich weiß nicht, welche grüne, jedenfalls eine grüne, hochgiftige Schlange gibt es dort auch.
Okay. Ja, haben wir die Länder durch oder wo
Haben wir die
wart ihr
Länder
noch?
durch? Nee, haben wir durch. Weil nachher ist nur mal zurückgegangen, dann war es über Kuala Lumpur, nach Malaysia, auf dem Seeweg dann sind wir dann von Malaysia, dann waren wir noch in Malaysia auf einer Insel, die vorgelagert ist, die war auch recht schön, und sind vom Seeweg nach Thailand eingereist. Also haben dann quasi dort die Passkontrolle gemacht am Strand. Das war ein bisschen lustig. Also
So
zurück sind wir über den Seeweg.
in Laos seid ihr nicht gewesen, hat das
Nee,
nicht
Laos waren wir
gereicht, weil es
nicht.
soll ja noch sehr speziell sein, weil es ein
Meine Tochter war in
Kommunistisches Land ist.
Laos, ja,
Ah
die
ja.
hat von Laos erzählt.
Und was?
Das ist jetzt zu lang her.
Ah ja, okay.
Ja, da ist ja auch das Goldene Dreieck oben und so, ne? Kann mir ja Fotos erinnern. Da ist über Chiang Mai ist rüber nach Laos und dann ein Fluss runter. Also
Genau,
das.
es gibt kein Meer, aber den Mekong, glaube ich, also ein
Ja, das wird
Breitenfluss.
wahrscheinlich eher auch der Mekong sein, ja.
Weil ich habe mal einen Spruch gehört, wie war das noch gewesen? Auf jeden Fall, es ging um Reisanbau, ich weiß nicht, ob man es noch ganz zusammenkriege. In einem Land wird er angebaut, im anderen wird er geerntet, im dritten wird er gehandelt. Und die Laoten sind die, die ihn wachsen hören.
Oje.
Ja, von daher, da habe ich gedacht. Und ich habe gehört, wenn man nach Laos kommt, meint man, es wäre Sonntag, weil es irgendwie so ruhig ist.
Ah, wow, das klingt aber interessant.
Ja, klingt interessant. Andererseits soll viel geklaut werden dort. Also, von daher hätte es mich auch interessiert und es soll, glaube ich, auch das preiswerteste Land noch sein, da
Ah,
in
okay.
Asien.
Ah, ja. Nee, es wäre am Weg gewesen, wenn wir Chiang Mai gemacht hätten, was so angedacht, dann über Laos zurück. Aber da hatte ich noch im Kopf die Reise meiner Tochter, ich wollte es nicht nachmachen, aber hat mir halt inspiriert. Aber dann ist sie anders gekommen, ja. Aber bietet sich total an, weil dann kann man ja zum Beispiel rüber, auch gleich wieder nach Vietnam, vom Norden zum Beispiel nach Hanoi in diese Halong-Bucht, die es da gibt, die ist recht schön. Das war auch etwas, was ursprünglich am Plan gestanden ist.
Möchtest du noch ein Resümee ziehen, überhaupt für Reisen in Asien oder die Reise oder für dich oder?
Resümee. Ja, am Schluss war es eigentlich so, das ist das Interessante, aber das ist halt persönlich. Ich bin dann schon lange in eine Reisemüdigkeit verfallen, was aber gar nicht so damit zu tun hatte, wie lange die Reise gedauert hat, weil wir waren ja wirklich fast ohne Unterbrechung 2 Jahre weg. Und in Asien und als ich dann in Europa war, ist mir das zugute gekommen, diese Reisemüdigkeit, wo man dann nicht reisen durfte. Dadurch habe ich zumindest das erste Jahr da gut rübergebracht und dann bin ich eh trotzdem wieder gereist. Aber ich glaube, bei mir hatte damit zu tun, das ist halt wirklich damals passiert, wie wir zu Weihnachten in Bali waren, dass da in der Werner gestorben ist. Und da habe ich dann ab dem Moment, muss ich sagen, hat mich die Reiselust ein bisschen auch verlassen gehabt. Das war mit ein Grund, warum wir überhaupt dann zurückgekommen, da hängen geblieben sind, weil die Reiselust weg war. Aber ein anderer Grund ist, weil wir ja auch wirklich viel gesehen haben und das auch so abwechslungsreich eigentlich war. Was ich so sehr mag, ist, wenn man auf so verschiedene Orte kommt und es ist ganz wiederum ganz anders und ganz neue Eindrücke. Gerade das bringt auch wiederum sehr ins Jetzt, weil man wirklich ja von jetzt zu jetzt zu jetzt zu jetzt sich in diesem Jetzt bewegt und auch immer die Eindrücke neu und frisch sind. Das mag ich sehr. Und da bietet sich Südostasien wirklich an, weil auf relativ engen Raum, wo man ja, wir sind ganz selten geflogen, außer nach Bali natürlich runter, das war weit weg, aber selbst das kann man über den Landweg machen. Fast. Ne? Dann über Java und so, ne? Dann rüber, halt mit dem Boot, aber dass da auf relativ engen Raum man sehr viel verschiedene Kulturen, Länder, Systeme, auch politische Systeme und religiöse Systeme. Im Prinzip bin ich durchgewandert durch Buddhismus, Islam und Hinduismus. Drei Religionen auf so engen Raum, die wiederum andere Kultur auf die Welt gebracht haben oder wo sich die Leute halt anders verhalten und andere Sachen glauben und ja, andere Regeln herrschen. Das war so hochinteressant, so viel Verschiedenes kennenzulernen.
Ja, lieber Edgar, das war ja jetzt sehr ausführlich und sehr interessant und ich danke dir ganz herzlich
Gerne.
dafür. Oder hast du jetzt noch ein Thema zu der Reise, was mir jetzt noch, wo ich dich nicht nachgefragt habe?
Nee, glaub nicht, nie, kommt nichts jetzt groß in den Vordergrund. Nicht wirklich. Außer all das, was ich eh schon gesagt habe. Und von die Städte, wo ich auch von Städten begeistert war. Das war ich bei Indien nicht. In Indien habe ich immer Kurve um die Städte gemacht. Mir hat Bombay, mir hat Delhi, da bin ich immer nur durch. Ja, Madras war so an der Grenze, das ging so von der Größe, aber es war schon das Größte. Also größer hätte es nicht mehr sein dürfen damals in Indien und mag ich auch, ne? Und dort haben mich aber Städte auch fasziniert, in Kuala Lumpur und Singapur. Die zwei Städte haben mich total abgeholt. Quasi, dort bin ich ankommen, sozusagen.
Ja, dann vielen, vielen Dank.
Gerne, ja.
Ja, war mir eine Freude, mit dir
Tito.
zu dem Thema zu sprechen.
Gerne. Jo, Namaste und alles.
Namaste.